ist mein Thema: vermeiden negative Emotionen, negative Gefühle, negative Ausbrüche oder was auch immer ist, verstehst du? Und wir werden ein paar Dinge ansprechen, dass wir uns selbst in der Kontrolle haben sollen. Eine Frucht des Heiligen Geistes ist Selbstkontrolle. Und darüber wollen wir uns sprechen. Vermeide negative Emotionen, vermeide ungewollte Gefühlsausbrüche, Wut, Ärger, Zorn, Neid, Eifersucht, all diese Dinge werden wir heute streifen. Und das alles steckt in uns Menschen drin. Das ganze Generalthema ist Harmonie mit Gott. Wenn du mit Gott im Klaren bist, dann hast du das alles unter deine Füße. Dann kontrollierst du. Du wirst geärgert, du wirst angegangen, du wirst angemacht, aber du vermeidest, du sagst, nein, damit gebe ich mich nicht ab. Ich bin ein Kind Gottes, ich bin ein König und ich herrsche darüber. Ich habe die Kontrolle. So, ganz herzlich zuerst mal eingeladen. Wir morgen früh werden wir ein gutes Thema haben. Vergib, vergiss und geh weiter. Halt dich nicht auf an negative Menschen. Halt dich nicht auf an negative Situationen. Halte nicht auf an negative Gefühle. Das werden wir heute kurz betrachten und streifen. Wir sollen aufhören, uns, dass wir da festkommen, ach, was haben sie mir angetan? Mach kein Drama. Wir sind in einer Welt, die menschenfeindlich ist, gottfeindlich ist, antichristlich ist, aber wir haben die Kraft des Heiligen Geistes in uns, damit wir gegen den Strom angehen können. So, das wird das Thema sein, vergib, vergiss und geh weiter. Und dann am Mittwoch, so Gott will und wir leben, verlass deinen Friedhof, bleib nicht auf dem Friedhof. Verstehst du, dort haben wir nichts zu suchen, das ist nicht unser Platz. Jesus sagt, lass die Toten ihre Toten begraben, du komm und folge mir nach. Also, kümmere dich nicht um die Toten. Die Toten preisen Gott nicht. Die Toten dienen Gott nicht. Die Toten lieben Gott nicht. So verlass deinen Friedhof. Verlass die Menschen, die nicht mit Gott gehen wollen. Jetzt zu meinem Thema. Vermeide negative Gefühle. Und ich möchte zuerst gleich anfangen, gleich richtig einsteigen. Vergib. Vergib den Menschen. Und dann hast du so viel Ruhe und so viel Frieden mit dir, wenn du gelernt hast zu vergeben. Und vergeben ist ein Geheimnis. Vergeben ist ein Geheimnis. Weißt du, die Sache zu vergeben, das ist eine Sache. Und dann die Vergebung, die der Schuldige jetzt bekommt, ihn auch als ganz frei akzeptieren, dass er ohne Sünde ist, ohne Fehler ist, als wenn er dich nicht verletzt hätte, als wenn er nie was getan hätte. So vergib und vergiss, was er dir getan hat. Natürlich wird das Thema auch morgen in diese Richtung gehen. Lass den Schuldigen laufen. Häng dich nicht dran. Denk, was du mir getan hast. Mein Gockel hast du aufgegessen. Oder aufgefressen. Verstehst du? Was weiß ich? Wir regen uns manchmal auf. Lass den, dem du vergibst, lass den frei laufen. Halt ihn nicht fest. Und nicht immer wieder, Bruder, denk dran, was du mir angetan hast. Das hat mir wehgetan. Verstehst du? Oder wenn ich vorbeikomme oder vorbeilaufe und so weiter, dass ich dann negative Gefühle habe. Weißt du, über Gefühle kannst du gar nicht so richtig kontrollieren, auch wenn du es möchtest. Ich weiß auch von meiner Mutter, wenn sie Erdbeertorte gebacken hat, und weil er dann sagt, wir kriegen Gäste, wir kriegen Besuch, bitte nicht naschen. Aber weißt, da gehst du an der Torte vorbei, die läuft hier im Hals, der Saft zusammen, und das wäre wunderbar, und dann irgendwie steckst du dann doch deinen Finger und klaust. Und du siehst, Gefühle kann man nicht so einfach kontrollieren, die sind da. Aber dieser Saft, der dann hochkommt, sie beherrschen. Ich darf nicht nehmen, wir kriegen Gäste. Und dann muss der Kuchen auch schön aussehen. Und da müssen alle Erdbeeren noch drauf sein. Und die Schlagsahne auch noch. Und was auch immer ist. Also Vergebung ist nicht nur, dass wir die Sünde vergeben und sagen, ich habe dir vergeben. Nein, der Schuldige muss auch freigelassen werden. Das Gefängnis muss geöffnet werden. Du musst sehen, wie der Schuldige frei herumläuft. Und es tut dir nicht mehr weh. Das schmerzt dir nicht mehr. Wir sind erst gesund. Und wir haben erst Frieden, wenn wir über Sachen reden können und nicht mehr weinen. Aber sobald noch Tränen kommen, noch Gefühle kommen, hast du nicht richtig vergeben, du hast mit dem Verstand vergeben, aber noch nicht mit dem Herzen, mit deinem Geist und mit der Seele, da kommt noch irgendetwas hoch. Weißt du, Gott vergibt und Gott begnadigt den Menschen. Und das ist genau so, was wir tun sollen. Wir sollen Gottes Werke tun. Und Gottes Werk ist, den Menschen vergeben und ihn begnadigen. Als wenn er noch nie gesündigt hätte. Wer fängt mit Null wieder an? Darf mit Null anfangen. Die Person soll ein Kind Gottes werden. Wenn wir nicht vergeben, werden sich die Menschen nicht bekehren. Stephanus, als er gesteinigt wurde, der hat gesagt, Vater, behalte ihnen die Sünde nicht. Und der einer, der den Anlass zur Steinigung gab, war Saul von Tarsus. Saul von Tarsus hätte sich nie bekehrt, wenn der Stephanus gesagt hat, Herr, behalte ihnen die Sünde, strafe sie. Auch der Herr Jesus, kein Jude, kein Mensch, kein Römer, kein Heide hätte je sich retten können oder wäre gerettet worden, wenn Jesus nicht am Kreuz ausgerufen hatte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dann, der Herr hat vergeben. Und deshalb, ob jetzt die Juden haben Jesus gekreuzigt, die Römer haben Jesus gekreuzigt, aber die sind alle frei von der Schuld. Denen kann man nicht in die Schuhe schieben, ihr seid Gottes Mörder, weil Jesus am Kreuz vergeben hat. So, wenn du jemanden vergibst und du ihn siehst, dann siehst du mit den Augen Gottes. Der ist wieder ein Kind Gottes, der ist wieder gerettet, geheiligt, rein, verstehst du? Vergebung ist mit den Emotionen umzugehen. Weißt du, hier in dein Gefühl. Du siehst ihn, sitzt daneben, gehst mit ihm Eis essen und was auch immer, du unternimmst mit ihm was. Wenn du ihm vergibst, dann hast du die Schmerzen nicht mehr, der dir zugefügt hat. Und wenn du noch nicht vergibst, wirst du immer noch die Schmerzen haben. Ah, weißt du, dieser komische Mensch da, was der mir zugefügt hat. Wunder passieren, wenn wir anfangen zu vergeben. Und zwar loslassen, vergeben und loslassen. Das gehört dazu. Dein Gehirn zeigt es nicht mehr an, du, der hat dir was Böses angetan. Der hat dich verletzt, der hat böse über dich geredet, der hat dich, ja, dir Schwierigkeiten gemacht. Es tut dir nicht mehr weh und du weinst nicht mehr über die ganze Geschichte. Das ist Vergebung. Dass du drüber stehst und ganz happy bist, als wenn es noch nie was passiert wäre. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir werden durch die Vergebung eine Familie Gottes. Vergebung löst die Schmerzen auf. Ist ein Gegenmittel gegen die Schmerzen. Und solange du nicht vergibst, sind die Schmerzen doppelt, dreifach, zehnfach hart und schwer und die Schmerzen. Verstehst? Du kannst deine Schmerzen mindern, runterdrehen, runterschrauben, indem du vergibst und drüber lachst und ja, das nicht so zu Herzen nimmst. Das Problem ist, wir nehmen uns so vieles zu Herzen. Lass los, die du gebunden hältst. Lass los, steht in der Bibel. Wenn du vergibst, wirken die Schmerzen nicht mehr. Du hast plötzlich ein anderes Gefühl. Den Menschen gegenüber, der das zugefügt hat. Der Gläubige muss lernen, seine Gefühle zu kontrollieren. Die Sünde liegt vor der Tür, heißt es beim Kain einmal. Aber du herrsche darüber. Die Sünde, das Übel, liegt vor der Tür. Du hast die Autorität, darüber zu herrschen. Nicht der liebe Gott herrscht darüber. Und nicht, dass Gott dir Gnade und Kraft gibt und was weiß ich. Nein, du aber herrsche über die Sünde, die so lauert. Verstehst du, dieser Neid, dieser Groll. Mich nimmt er nicht an, aber den Abel da. Verstehst du, da geht sein Rauch wie ein Blitz in den Himmel. Und meiner, der drückt sich irgendwo und verläuft sich hier unter ferne Liefen. Du aber herrsche über deine unerwünschten Gefühle, die so plötzlich aufkommen gegen irgendjemand. Die kommen ganz schnell. Wir werden nachher noch ein paar Gedanken hier uns anschauen. Angst ist ein unerwünschtes Gefühl zum Beispiel. Du willst keine Angst haben, aber du hast Angst. Wie überwinde ich meine Angst und meine Ängste? Wir werden in den nächsten Tagen darüber noch mehr hören. In meiner Bibel heißt es, die vollkommene Liebe, der Heilige Geist, wenn der in dein Leben hineinkommt, da wird die Angst verscheucht und vertrieben. Der Heilige Geist verscheucht, vertreibt die Ängste in unserem Leben. Der Teufel verschlimmert das. Der Teufel klagt einen an. Denk, was du getan hast. Wir müssen lernen, die Macht der Sünde zu brechen. Nicht nur, dass die Sünde vergeben wird, sondern die Macht, sie hat keinen Einfluss mehr auf mich. Die Angst, ich fürchte mich nicht. Ich weiß, sind meine Sünden vergeben. Ich kann vor Gott treten und ich werde eines Tages vor Gott stehen und werde dem Vater in die Augen gucken. Und der Vater sagt, mein Kind, ich habe dich begnadigt, ich habe dir die Schuld vergeben. Jesus Christus, mein Sohn, hat alles hinweggetan. Andere Gefühle, die in unserem Leben aufkommen, das ist Eifersucht. Das ist auch ein unerwünschtes Gefühl. Plötzlich, Mensch, die ist schöner, die ist größer, die ist reicher, der hat lieb, nettere Kinder, der hat einen schöneren Job, oder der hat das, verstehst du, oder der hat dies und jenes, verstehst du? Eifersucht. Weißt du, es kommt aus dem heiteren Himmel. Plötzlich bist du auf jemanden neidisch, weil der mehr hat. Und er zeigt es auch womöglich noch und demonstriert es. Wir alle werden provoziert. Plötzlich steigt es in uns eine Begehrlichkeit auf. Du, ich hätte auch gerne ein neues Auto. Ich hätte gerne auch neue Klamotten. Ich hätte gerne auch das und so weiter. Also Begehrlichkeit, deshalb ist das letzte Gebot, was wir in der Bibel haben, du sollst nicht begehren, was dein Nächster hat. Haus, Hof, Kind, Mann, Frau, Vieh, verstehst du? Ja, der hat 10 Ochsen und ich habe nur 2. Verstehst du? Und schon ist die Begehrlichkeit. Der kann sich das leisten und ich kann mir das nicht leisten. Was ist da los? Diese Emotionen, andere Emotionen, die wir uns gar nicht wünschen, aber die sind da. Wut, dass wir auf jemand wütend sind, weil er uns so geschadet hat oder was auch immer. Zorn ist nie göttlich. Auch Wut und Zorn. Und vor allem besessene Menschen, die können ganz lieb und ganz nett und ganz süß sein. Aber sie haben je Zorn. Plötzlich irgendwo brechen sie aus dem Heiteren raus und plötzlich sind sie zornig. Und das tut ihnen dann so leid, dass sie so zornig geworden sind. Ein Zeichen der okkulten Belastung. Die brauchen Befreiung. Die brauchen Erlösung. Die müssen von den Dämonen befreit werden. Weißt du, die Dämonen, die halten sich ruhig. Aber in irgendeinem schwachen Moment, dann explodiert der Mensch. Oh, dann haut es auf die Pauke. Hass ist nie eine gesunde, gute Emotion. Und Hass wird geschürt in unserer Gesellschaft. Und heutzutage mehr denn je zuvor, durch die Medien. Zurzeit scheint ein Krieg mit Russland sehr wahrscheinlich. Verstehst du, er wird aufgerüstet. Die NATO rückt immer näher an die Grenzen Russlands. Europa steckt voll in ein Lügengespinst von der amerikanischen Machtpolitik. Egal wer jetzt in Amerika Präsident wird, ob Clinton oder Trump, es ist genauso wie Pest und Cholera. Genauso schlimm beides. Und beide verfolgen nur die amerikanischen Ziele. Und unsere Frau Merkel ist eine ganz treue und bestens funktionierende Vasallin der USA. Die macht alles, was die Amerikaner wollen. Und die lässt die Atombomben hier bei uns stationieren, die lässt alles schalten und walten. Die öffnet Tor und Tür für Amerika. Und wir beteiligen uns an irgendwelchen kindischen Militärspielereien der NATO an den Grenzen Russlands. Dann kommt die Raketenstationierung in Polen und Rumänien, angeblich um gegen Iran. Nein, die sind alle gegen Russland gerichtet. Wir sind voll in Kriegsvorbereitung. Hass wird geschürt, und zwar ganz massiv, so unterschwellig. Und dann gibt es, jemand hat einmal gesagt, wir sind in einem schlimmeren Zustand als in der Zeit des Kalten Krieges. Diese Ost-West-Konflikte, was wir jetzt erleben, die Sanktionen, immer wieder noch verschärfen, verlängern, vertiefen. Angst ist sehr belastend. Und zwar nicht nur für eine Nation, sondern auch für unseren Körper. Harmonie mit Gott ist das Thema, Generalthema der nächsten Tage. Wähle dir einen ruhigen Platz, wo du keine Angst hast. Aber gibt es so einen Platz, wo du ganz ruhig sein kannst, wo du ganz getrost schlafen kannst? Such doch ein Plätzchen irgendwo, wo du nicht bedroht fühlst. Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Eigentlich der einzige sicherste Platz ist in Jesus. In Jesus. Wie kommt man aber dorthin? In Jesus. Wie kriege ich diesen Dreh, die Kurve? Nur in Gott ist deine Seele sicher. Psalm 16, Vers 5, wenn ich so lese. Und heute möchten wir einige Bibelworte betrachten, denn nur die Bibel gibt uns Trost. Die Bibel heilt uns, die Bibel befreit uns, die Bibel zeigt uns den Weg, wie wir aus den Ängsten, diesen Emotionen herauskommen, in die wir hineingedrängt worden sind, durch was auch immer es sein mag. Psalm 16, Vers 5, der Herr ist mein Gut und mein Teil, du erhältst mir mein Erbteil, mein Los ist mir aufs Lieblichste geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt er mich in meinem Herzen, dass nachts, du siehst, ich lobe den Herrn, das ist der sichere Platz, dass du sogar nachts schlafen kannst und der Herr berät dich nachts durch seine Engel. Wir dürfen mit Engeldienste rechnen und die Engel tagsüber, da sind sie zu beschäftigt, haben auch keine Zeit für die Engel, obwohl sie wieder dringend manchmal bräuchten. Aber nachts arbeitet Gott, macht der Heilige Geist Überstunden, beratet mich, mahnt mich nachts. Gott arbeitet an uns, deshalb nachts erlebst du deine Bibelschule. Das, was du sonst in der Predigt nicht lernst, aber nachts, da arbeitet Gott an dir. Du warst morgens auf und du weißt gar nicht, was passiert ist, wo du gewesen bist, aber Gott hat an dir gearbeitet, an deinem Unterbewusstsein. Ich lobe den Herrn. Und dann heißt es weiter, sagt der Psalmist hier im Psalm 16, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er steht mir zu meiner Rechten und ich werde festbleiben. Das ist das sicherste Punkt in dieser Welt, dieser feste Punkt, wo du die Welt aus den Angeln heben kannst. Und dann heißt es weiter hier, darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Wenn deiner Seele gut geht, geht es deinem Leib und deinem Geist sehr gut. Ich werde sicher da liegen, verstehst du, unter dem Sternenhimmel. Nicht 5 Sterne, sondern Millionen Sterne. Hotel. Verstehst du, da liegst du ganz sicher. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger zugrunde geht oder verwest oder kaputt geht oder verschwindet oder verloren geht. Du wirst es nicht zulassen. Du siehst, wenn wir unter dem Schirm des Höchsten sind, Gott lässt nicht zu, dass du verderbst, dass wir verderben. Du tust mir kund den Weg zum Leben, schreibt der Psalmist weiter. Vor dir ist Freude die Fülle. Und wir haben in den letzten Tagen gehabt, also Freude ist dieser Motor, der uns am Leben hält, was diese Energie in uns freisetzt. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Das ist, was uns Kraft gibt in widerwärtigen Situationen. Da heißt es wieder weiter, vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Wonne. Weißt du, wir können mit dem Wort Wonne wahrscheinlich gar nicht viel anfangen. Was ist Wonne? Du musst Lexikon oder Duden nehmen und nachschlagen, was das bedeutet. Wonne, das ist Entzücken, das ist Begeisterung, das ist Jubel, Wonne. Weißt du, da liegst du in der Sonne, verstehst du, und die Sonne scheint, es ist so warm, du löst dich auf, du fängst an zu schmelzen. Das ist Wonne. Wonne ist die innere Freude, Entzückung. Paulus sagt, ich war entzückt und ich weiß gar nicht, wo ich war, aber ich war im dritten Himmel und ich sah unaussprechliche Dinge. Das ist, was Wonne bereitet. Und wenn du das einmal erlebt hast, dann ist es vollkommen egal, was nachher passiert. Wenn du einmal erlebt hast, was die Jünger auf dem Berg der Verklärung erlebt haben, Jesus, Moses, Elia und die Herrlichkeit Gottes, dass sie sagten, hier ist gut sein, dann kann kommen, was da will, da kann das Kreuz kommen, da kann die Hölle kommen, da kann der Teufel kommen, da kann der Atomkrieg kommen, da kann alles kommen, was da will. Hier ist gut sein, Herr. An dem Ort, wo du bist, da kommen all diese Dinge nicht hin. Weißt du, in der Gegenwart Gottes kommen die Raketen nicht hin. In der Gegenwart Gottes kommt der Teufel nicht hin. In der Gegenwart Gottes kommt die Krankheit nicht hin. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vermeide negative Emotionen, ist mein Thema. Lass gar nicht zu. Dulde nicht. Gib dem Argen keinen Raum. So steht es in der Bibel, was das Wort Gottes uns lehrt. Gib dem Argen keinen Raum. Gib dem Ärger, dem Stress, der Wut, der Eifersucht, dem Neid, dem Hunger, der Habgier, gib kein Neid, kein Raum. Gib diesen negativen Emotionen keinen Raum, keinen Platz in deinem Leben. Hier ist die Tür zu. Hier soll drin wohnen nur Jesus allein. Kennst du dieses Gebet von mein Herz ist klein, rein und ich bin klein und so weiter und da soll niemand drin wohnen als Jesus allein. Hier ist kein Platz für euch hier. Geister von Neid, Eifersucht, Streit und Wut und was weiß ich, wie auch immer. Mit einem Menschen geht es bergab, wenn Gott ihn nicht glücklich macht. Wenn er nicht seine Ruhe in Gott findet, dann geht es mit dem Menschen bergab. Kann noch so schön, noch so reich, noch so gut, noch so gebildet sein, mit ihm geht es bergab. Psalm 90, wir bleiben nochmal bei Psalm 90, waren wir schon neulich da, dort. Psalm 90, Vers 13, da lesen wir, kehre wieder, Herr, wie lange verziehst du? Und habe Mitleid mit deinen Knechten. Weißt du, jeder, der Gott liebt und der Gott dient, ist sein Knecht, seine Magd. Herr, hab Mitleid mit deinen Knechten, sättige uns früh mit deiner Gnade. Und so wollen wir jubeln und fröhlich sein unser Leben lang. Sättige uns früh mit deiner Gnade. Morgens, schon bevor du aufstehst, sollst du gesättigt werden mit der Güte des Herrn. Morgens, wenn du aufstehst, bevor du im Spiegel guckst, bevor du auf die Toilette gehst, bevor du die Zähne putzt, solltest du dem Herrn begegnen. In aller Liebe. Weißt du, sollst du dem Herrn guten Morgen sagen. Und wenn du das getan hast, wenn du dem Herrn begegnest, dann kann es sein, wenn dir der Zahn ausfällt, ist keine Katastrophe. Verstehst du, wenn etwas schief geht und was schief läuft, da ist kein Problem. Weißt du, du hast den Herrn gesehen und du weißt, ich werde vom Herrn neue Zähne bekommen, neue Kontaktlinsen, neue, was weiß ich, mein Leben wird total neu gestaltet. Ich muss mich nicht fürchten. Und ich sage dir eines, wenn du den Herrn geschaut hast, dann wirst du so dich sehen, wie der Herr dich geschaffen hat, wie er dich gewollt hat. Auch wenn du deine Beine amputiert hast und deinen Arm amputiert hast und was weiß ich, dir alles verstümmelt ist bei dir. Gott, stell dich wieder her. Denn du hast einen neuen Leib und Gott weiß, wo die alten Gelenke liegen, wo sie dir entrissen und wo sie dir geraubt und genommen worden sind. Vertraue dem Herrn. Hab Mitleid mit mir, sagt der Herr, sättige uns früh mit deiner Gnade. Und dann wollen wir den ganzen Tag jubeln und fröhlich sein. Halleluja. Und nicht nur den ganzen Tag, sondern unser Leben lang, Tag und Nacht. Erfreue uns so viele Tage, wie du uns beugtest, so viele Jahre, wie wir das Unglück sehen mussten und zuschauen mussten. Herr, erfreue uns. Wenn ich 5 Jahre gelitten habe, gib mir 15 Jahre wieder Freude und Jubel. Verstehst du? Erstatte die Jahre, die die Heuschrecken gefressen haben. Das ist das Gebet, was hier gesprochen wird indirekt. Und die Heuschrecken haben so viel an deinem Leben abgefressen. Verstehst du, dass du nur noch so ein Stängel bist? Verstehst du, nur noch ein paar Ässchen, da ist kein Blatt mehr dran. Zeig deinen Knechten dein Werk und deine Herrlichkeit von ihren Kindern. Zeig, wie mit meiner Familie weitergeht. Zeige, Herr, dass ich und mein Haus gerettet werden. Du brauchst eine Vision von der Errettung deines Hauses. Du solltest sehen, dein Bub, dein Mädel, wie die vor dem Herrn tanzen, spielen, wie der Junge dann auf der Kanzel tritt und predigt. Verstehst du, wie das Mädchen, was weiß ich, Tambourin nimmt und Gott lobt und preist, wie die alte Miriam. Ja, du solltest eine Vision haben von deiner Familie, was sie alles tun sollen. Nicht nur Geld verdienen und nicht nur Bildung und nicht nur Titel und so weiter. Nein, die sollen die Herrlichkeit Gottes erleben. Zeig die Herrlichkeit, deine Herrlichkeit an ihren Kindern. Gott soll dir zeigen, und wenn er das einmal gezeigt hat, dann ist es vollkommen egal, was die nachher machen. Verstehst du, dann ist es egal, ob sie dann Lumpen sind, saufen und Drogen nehmen und dealen, Gefängnis sitzen. Wenn du einmal gesehen hast, das wird Gott aus meinem Sohn, aus meiner Tochter machen, dann ist es vollkommen egal. Du hast eine Vision für deine Familie. Und wir sollten wieder anfangen, Visionen zu haben. Das sind Emotionen, positive Emotionen, die wir haben sollten von unserem Leben. Freu dich. Und dann weiter hier. Und die Freundlichkeit des Herrn, unseres Gottes, sei über uns. Und die Werke unserer Hände ordne, Herr, für uns. Ordne die Werke unserer Hände. Zweimal bittet er. Verstehst du? Ordne im Natürlichen und im Geistlichen unsere Werke. Dass wir funktionieren. Ordne, dass ich alles richtig mache. Im irdischen Leben und im geistlichen Leben. Denn was nützt es, wenn du im irdischen alles recht machst und im geistlichen alles versaust? Wie soll also und deshalb diese Bitte zweimal. Für das irdische und für das himmlische. Ordne meine Hände, dass ich richtig mache, richtig anpacke, richtig angehe, also geleitet vom Heiligen Geist, just in time. Dieses Rema, dieses Kairos, diese Begriffe, dass wir das Richtige im richtigen Augenblick anstellen und tun. Wenn es mit uns bergab geht und wir unglücklich werden, weißt du, und Pech haben und so weiter und von Pech verfolgt werden, da stimmt mit unserer Persönlichkeit irgendwo was nicht. Herr, was ist mit mir los? Ist mein Leben geordnet oder ist mein Leben nicht geordnet? Viele haben sich bekehrt, aber da fehlt es an der Ordnung Gottes in ihrem Leben. Jetzt, du musst bestimmte Dinge tun, jetzt unter der Leitung oder Anleitung Gottes. Es ist so wichtig, ordne meine Hände, Herr, und das Werk meiner Hände, dass ich nicht mehr Mist baue und Unsinn anstelle, und mit meinem Leben bergab geht. Viele Menschen haben eine gestörte Persönlichkeit. Nicht, dass sie schizophren sind allein, sondern sie wissen gar nicht, was sie wollen. Sie sind gespalten, sind geteilt in sich, zerrissen. Sie tun vielleicht viel für sich oder viel für die anderen, aber nicht das, was sie tun sollten. Weißt du, wir haben einen Auftrag für uns selbst zuerst einmal. Sorge für dich selbst, erkenne dich selbst, hilf dir selbst und so weiter. Und dann erst alles andere. Aber wir setzen die Prioritäten oftmals ganz falsch. Viele verstehen nicht oder wollen es gar nicht wahrhaben, wie wichtig es ist, eine gesunde Persönlichkeit zu werden. Nach der Bekehrung unserer Arbeit oder die Arbeit des Heiligen Geistes an unserem Leben ist, dass wir eine gesunde Persönlichkeit werden. Dass wir ausgeglichen sind, entspannt sind, ruhig sind, getrost sind, gelassen sind. Der Mensch erntet immer das, was er sät. Das ist ein ganz wichtiges Gesetz der Bibel, ein uraltes Gesetz, ein natürliches Gesetz. Das, weißt du, was der Mensch sieht, das geht auf. In 10 Jahren, in 20 Jahren, in 30 Jahren. Das, was du mal vor 30 Jahren gesehen hast, das geht erst jetzt auf. Du wunderst dich, ja, ich bin immer brav und lieb und anständig. Nein, aber wie warst du vor 30 Jahren, vor 20 Jahren, vor 10 Jahren, vor 5 Jahren? Das, was wir gesehen haben, viele haben noch nie, weißt du, Harmonie erlebt in sich, mit Gott, Harmonie, ja, um sich herum. Viele haben das noch nie erlebt, noch nie versucht, verstehst du? Und jetzt wundern sich, warum ist in meinem Leben so? Viele sind in ihrem Leben, ja, durch die Welt gegangen, sie haben das Leben gesucht, und was haben sie gefunden? Nur Schein, Betrug und was Unechtes. Und jetzt kommen sie angehetzt, Herr, ich brauche Hilfe, ich brauche Segen, ich brauche Beistand. Und es ist zu spät. Wir sollten darüber nachdenken, was war in meinem Leben, und wir sollten vielleicht Buße tun. Buße tun ist einfach, dass wir bereuen und sagen, Herr, vergib mir, gedenke nicht an den Sünden meiner Jugend. Denn die eigentlichen Sünden in der Bibel, die Heiligen haben Sünden im Alter gemacht. Abraham hat im Alter Sünden begangen. Mose hat im Alter Sünden begangen. Aber in der Bibel werden wir gelehrt, Herr, gedenke nicht der Sünden unserer Jugend, die Sünden unserer Kindheit, unsere Entwicklung, da wo wir uns entwickelt haben, wo wir uns falsch entwickelt haben. Das sind die Sünden, die uns zu schaffen machen, uns Probleme bereiten, wo wir einfach was nicht gelernt haben, was nicht verstanden haben, zu spät kommen. Wir haben da so einen frommen Spruch von irgendjemand, wer zu spät kommt, dann bestraft das Leben. Und diese Strafe erleben so viele Menschen, verursacht oft durch Hetze, durch Hektik, durch Stress. Du weißt ja, was es ist? Also ich mag nicht zu spät im Gottesdienst zu kommen, in aller Liebe. Weißt du, ich möchte, wenn ich in den Gottesdienst gehe, mich sammeln, mich konzentrieren auf den Herrn. Ich möchte die Zeit nicht zerreden, einfach mal auf Gott gucken. Und erst wenn ich bei ihm ankomme, werde ich gesegnet. Deshalb müssen manchmal 100 Chorusse singen und was weiß ich und beten, und bis man endlich dahin kommt. Eigentlich solltest du, wenn du in eine Versammlung kommst, Martin Luther hat einmal in seinem kleinen Katechismus geschrieben, du solltest, wenn du in den Gottesdienst gehst, den Gottesdienst mitbringen von zu Hause. Und es ist möglich, von zu Hause den Gottesdienst mitbringen, schon innerlich so in der Vorbereitung sein, ich erwarte von Gott etwas, und dann stilles sein und auf den Herrn harren. Aber so viele sind in Hektik, in Stress. Da kommst du in den Gottesdienst, wo ist meine Bibel? Ich weiß, was das ist. Also ich habe solche Dinge schon erlebt. Ich habe eine Firma gehabt und habe zwei Gemeinden betreut, und da war in der Hektik, ich habe mich zwar morgens vorbereitet, und dann nehme ich aus dem Regal das Buch, ich wusste, mein Umriss ist in der Bibel drin, und dann nehme ich raus und dann stehe ich vorne und schlage auf, was nehme ich? Das Pfingstjubel, Liederbuch. Verstehst du, stehst du vorne und hast Liederbuch. Oh, wo ist dein Umriss? Aber ich bin Gott dankbar, dass ich mal auf was anderes ausprobieren konnte. Meine Predigt vergessen, und dann habe ich ein ganz tolles Lied aufgeschlagen. Ich habe gesagt, Geschwister, heute halte ich eine Liedpredigt. Eine Liedpredigt. Ich habe mal eine Liedpredigt gehalten und habe zeitlang sogar Freude gehabt an Liedpredigten, denn in den Liedern stecken so viel Erfahrungswerte. Seliges Wissen, Jesus ist mein, und was auch immer, diese herrlichen Lieder. Aber es ist nichts, wenn wir in der Hetze in Gottesdienst kommen. Wir sollten in der Ruhe, denn Gott ist ein Gott der Ruhe. Und sogar ein Schöpfungsakt Gottes war Ruhe. Er ruhte am siebten Tag von seiner Arbeit. Verstehst du? Genauso aktiv war Gott, wie Menschen schaffen, wie Pflanzen schaffen, wie Tiere schaffen, wie alles mögliche, Licht schaffen. Da schafft er Ruhe. Und Gott ruhte. Und das ist so wichtig, dass du auch ruhst. Gott ist ein Gott der Ruhe, der Stille. Er schuf extra den Sabbat. Und es ist so wichtig, dass du ruhst in Gott. Diese Harmonie in Gott, das ist diese Ruhe in Gott. Gott ist ein Gott des Friedens, heißt es in der Bibel. Ein Gott der Ordnung. Jede Hetze ist vom Teufel. Jede Hetze, also jede Hektik ist vom Teufel. Und deshalb vermeide negative Emotionen, ist meine Botschaft heute. Vermeide jede Hektik, jeden Stress. Wenn du es irgendwie kannst, manchmal kannst du es nicht, verstehst du? Aber wenn du kannst, vermeide es. Und wenn du nicht kannst, dann ist Gott gnädig. Das ist die Gnade Gottes, dann hilft er dir. So wie bei meiner Liedpredigt. Da habe ich so tolle Gedanken gehabt. Ein andermal vergesse ich meine Bibel und habe nicht einmal meine Bibel dabei. Passiert auch für einen Prediger. Weißt du, du kommst direkt aus der Firma, du hast gearbeitet, du hast Stress gehabt, manches lief nicht so, dann stehe ich vorne und denke, wo ist meine Bibel? Meine Bibel ist nicht in meinem Koffer. Und dann denke ich, was machst du jetzt? Aber wenn du den Heiligen Geist hast, wirst du nie verlegen. Dann sehe ich, da ist eine Schwester, die blättert so in der Bibel und sucht. Sage ich, Schwester, du hast bestimmt ein gutes Wort vom Herrn. Was liest du jetzt gerade? Lies mal laut vor. Und er hat es vorgelesen. Du, und plötzlich springt der Funke zu mir rüber. Ich erlebe die Salbung über das Wort, das die Schwester gelesen hat. Weißt du, der eine hat das, der andere das. Gott segnet, wenn du in Stress bist, wenn du in Arbeit bist. Aber das solltest nicht zur Gewohnheit dir machen. Da gibt es Leute, die machen das zur Gewohnheit. Gott gibt den Seinen im Schlaf. Nee. Gott unterstützt keine Faulheit. Wir müssen fleißig sein, wir müssen uns vorbereiten. Und dann macht Gott immer noch was anderes und geht einen ganz anderen Weg. So, wenn wir beten, Vater, ich will in Harmonie mit dir sein und in Harmonie mit mir selbst. Gott wird dieses Gebet hören. Und deshalb ist diese Sammlung, Herr, ich will in Harmonie mit dir sein und mit mir selbst. und mit meiner Geschwister, mit meinen Geschwistern, mit meiner Familie, mit meinen Freunden, wenn wir so beten, dann geschieht etwas. Weißt du, dann können wir in die Anbetung Gottes hineingehen. Ich bin in Harmonie mit Gott. Ich bin ausgeglichen, ausgeruht. Ich muss nicht schwitzen. Ich kann still sein und aus der Stille kann ich dann Gott loben. Und dann klingt etwas aus unserem Leben heraus, wenn wir aus der Stille Gott loben und preisen. Wenn wir aus der Hektik Gott loben und preisen, da brummt es und summt es und quietscht es und knarrt es. Die Stille. Die Freude ist ein Muss. Weißt du, die Freude ist ein Muss, dass ich Freude am Herrn habe. Herr, ich möchte dir heute begegnen. Ich möchte heute deine Stimme hören. Ich möchte meine Not dir mitteilen. Das ist Harmonie mit Gott. Traurigkeit ist kein Segen. Der Herr Jesus hat immer die Klageweiber rausgetrieben. Er hat gesagt, Leute, beruhigt euch. Ihr könnt nachher heulen und jammern, aber jetzt wollen wir mal sehen, was Gott tut. Und er hat die rausgeschickt, diese Klageweiber. Wir sollten, wenn wir Gott begegnen, glücklich sein. Auch wenn wir vielleicht nicht zum Lachen haben, wir sollten in der Freude Gottes, in die Gegenwart Gottes gehen. Denn wenn wir traurig, depressiv, schwermütig in die Gegenwart Gottes gehen, Gott kann uns nicht erfreuen. Gott sagt, seid fröhlich, klatscht in die Hände, ihr Völker, jubelt laut. Weißt du, wir sollten mit Jubel vom Herrn kommen. Und dann, wenn alles Jubel sich gelegt hat, dann fragt der Herr, und was willst du haben, was fehlt dir, was kann ich für dich tun? Wir sind nur unglücklich, und ich sage dir ein Geheimnis, warum wir unglücklich sind. Kontrolliere deine Emotionen. Lass die negativen Emotionen nicht zu. Wir sind unglücklich, weil wir nicht zufrieden sind. Wir sind nur unglücklich, weil wir nicht zufrieden sind. Nicht zufrieden mit uns, nicht zufrieden mit den anderen, nicht zufrieden mit dem lieben Gott, nicht zufrieden mit der Welt, nicht zufrieden mit unserem Körper, nicht zufrieden. Diese Unzufriedenheit ist, ja, unser Verderben. Der Grund kann dafür vielleicht viele Jahre zurückliegen, dass du mal irgendwo unzufrieden warst. Und jetzt rächt sich das. Ich denke nur an Hiob und Jeremia. Die haben verflucht ihren Geburtstag. Verstehst du? Geburtstag ist was Schönes, dass man sich erinnert, dass man geboren ist, dass man Geburtstag feiert. Aber was sagt Hiob? Und was sagt der Jeremia? Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Verflucht sei der Tag, wo dann mein Vater erfuhr, dass ein Junge geboren wurde und dass ich Jeremia heiße. Verstehst? Und deshalb heult er den Rest seines Lebens, der Jeremia, weil sein Geburtstag verflucht wurde. Und er verflucht hat sein Geburtstag. Vielleicht sagen wir, weißt du, ich hätte so und so heiraten sollen oder ich hätte die und die Ausbildung machen sollen. Und so tragen wir über Jahre eine Last. Verflucht sei der Tag, wo mein Vater mich da hingebracht hat in die Lehre. Verstehst, ich wollte ganz was anderes lernen, aber meine Mutter hat das gesagt, das musst du lernen. Jemand muss die Firma nachher übernehmen. Und dann tragen wir auf unseren Schultern eine Last und wir sind traurig darüber. Wie oft schauen wir alte Bilder oder hören uns Kassetten an von früher und dann sagen wir, ich wünschte, dass ich noch so wäre wie vor 20 Jahren. Hast du nicht solche Worte gedacht und solche Gedanken ausgesprochen mal und sowas irgendwie gesagt, es wäre so schön, wenn wir noch einmal das Gleiche erleben würden, wenn wir noch so wären wie früher. Vor lauter anderen Gedanken gehen wir am Leben vorbei und schätzen nicht, was wir vor 20 Jahren gehabt haben. Verstehst du? Wir haben das vergessen und wir haben weitergemacht damals. Wir haben das gar nicht ernst genommen, weißt du, als wir noch jung waren, als wir fit waren und noch Pep drauf hatten und all das und so weiter. Wir haben das gar nicht geschätzt. Ach, das machen wir mit links. Und jetzt hätte ich bloß das besser genossen, besser aufgearbeitet, besser in mir verinnerlicht. Im Schutz Gottes, wohl dem, Psalm 91, wer unter dem Schirm des Höchsten ist, wir sind immer bei dieser Harmonie in Gott und mit Gott. Weißt du, da musst du zusammenrücken, du und Gott. Psalm 91, Vers 2, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen wohnt, der spricht zum Herrn. Meine Zuflucht und meine Burg und mein Gott und bist du, auf den ich traue, der spricht zum Herrn, zu meinem Herrn. Und wer ist dein Herr? Nicht der Herrgott im Himmel. Verstehst du? Die meisten denken zum Herrn, du bist meine Burg. Nein, der Herr, der in dir wohnt, Das ist deine Kraft, das ist deine Stärke, das ist dein Leben, das ist deine Zuflucht, das ist dein Halt. Der spricht zu dem Herrn, der in dir ist. Jesus Christus, der Heilige Geist, zu dem in dir. Du bist meine Stärke. Nicht der, du da im Himmel irgendwo thronst, nein, du bist in mir. Und niemand kann Jesus Herr nennen ohne den Heiligen Geist. Und das ist, du sprichst zu meinem Herrn. Du redest zu ihm. Weißt du, das ist der wahre Fahrzeuglenker, der mein Leben steuert, der alles in der Hand hat. Und wir sollten mal Inventur machen, eine Bestandsaufnahme über unser Leben. Weißt du, über uns selbst, was ist mit mir los? Wo bin ich hingeraten? Bin ich mit mir selbst zufrieden? Verstehst? Weißt, wenn ich dich jetzt fragen würde, wenn du noch einmal zu leben hättest, was würdest du anders machen? Wenn du sagst, da würdest du das und das und das und das noch anders machen, dann stimmt was mit dir nicht. Dann hast du gar nicht richtig gelebt. Eigentlich solltest du sagen, ich würde gar nichts anders machen, ich würde genauso weitermachen, genauso leben, wie ich bisher gelebt habe, durch die Gnade Gottes. Aber die meisten sagen, ich hätte anders geheiratet, hätte einen anderen Beruf gewählt, wäre woanders hingezogen, hätte woanders gewohnt, wäre vielleicht ausgewandert nach Amerika, hätte vielleicht was anderes studiert. Verstehst du? Aber das, was ich mache, bist du mit dir zufrieden? Und Gott dankbar dafür? Denn Zufriedenheit hat etwas mit Dankbarkeit zu tun. Erlaube nicht, dass negative Gefühle über dein Leben kommen und dich beherrschen. Fang an, Gott zu danken. Und Gott hat uns so viel gegeben. Oh, das kannst du gar nicht aufzählen. Überleg einmal, du bist 30 Jahre alt, 40 Jahre alt, 50 Jahre alt, egal wie viel Segnungen hast du in deinem Leben schon erlebt? Ja, aber ich habe das gar nicht gespürt, gar nicht so ernst genommen. Ja. Viele meinen im Alter, weißt du, ja, war das wirklich alles? Und überleg einmal, wenn ich so mein Leben anschaue, da sind schon viele gestorben in meinem Alter. Die leben gar nicht mehr. Die sind gar nicht mehr da. Manche sind schon mit 20 gestorben. Viele andere Leute, die ich kenne, sind krank, verkrüppelt, haben Parkinson, Demenz, Krebs und alle möglichen anderen Krankheiten. Überleg, und ich darf gesund sein und Gott loben und preisen. Ist das nicht eine Gnade? Verstehst du? Darf ich Gott nicht danken dafür? Doch, ich sollte mal erkennen, da sind so viele. Manche sind gerade geboren und schon gestorben. Und ich bin erwachsen, ich habe Schule besuchen dürfen, ich durfte lernen und ich durfte das. Ich hatte so viele Vorrechte, was die anderen nicht gehabt haben. Die anderen sind, viele junge Männer sind in dem Ersten und Zweiten Weltkrieg auf den Schlachtfeldern sind sie umgekommen. Verstehst du, sie haben keine Familie gründen können, gar nichts, oder die Familie gar nicht mehr gesehen, nicht mehr zurückgekommen. Und ich darf immer noch da sein. Zufriedenheit ist der Schlüssel für ein gesegnetes Leben. Und Gott kann einen nicht segnen, der nicht zufrieden und dankbar ist. Dem Dankbaren schenkt er Gnade, nicht nur dem Demütigen, dem Dankbaren. Fang an, Gott zu danken für das, was du hast. Und hör auf zu klagen. Herr Gott, weißt du, du hast mir nicht so viel Geld mitgegeben auf der Reise. Verstehst du, nur 10 Euro, verstehst du, da komme ich gar nicht so weit. Werde mit dem glücklich, was du hast. Und der Psalmist sagt, wenn ich dich nur habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Wenn ich dich nur habe. Überleg einmal, du hast Gott kennengelernt, wie reich du bist. Ich werde nie vergessen, das ist, was mich zum Glauben geführt hat, in eine Pfingstgemeinde gebracht hat. Da komme ich in eine Versammlung, zwei alte Leutchen singen, die Frau spielt auf der Laute und singt, mein Vater ist mehr wie ein Millionär, und die sind schon im Himmel irgendwo. Denke ich, die sehen gar nicht nach Millionär aus. Das sind ganz arme Leutchen. Später hat sich herausgestellt, als ich den Bruder kennengelernt habe, der hat Blutvergiftung gehabt, sein Blut musste neu ausgezogen werden und neues Blut muss in sein Leben kommen. Der hat einen Taschenspiegel in der Tasche gehabt und ist zerbrochen und hat eine Quecksilbervergiftung gehabt. Verstehst du, und er war invalide, aber er singt, mein Vater ist mehr wie ein Millionär. Und dann sind fast fertig, dann sagt, Mutti, noch einmal, mein Vater ist mehr ein Millionär. Ich habe gedacht, guck mal, arme Menschen können glücklich sein. Arme Menschen, die müssen nicht Millionen haben, aber sie sind dankbar. Weißt du, und dann hat er mir erzählt, dieser Bruder später, der ist jetzt beim Herrn inzwischen, aber Ja, ich habe lange Zeit war ich mit ihm verbunden und ja, wir haben Kontakte gehabt. Weißt du, jetzt wo ich Invalide bin, wo ich Frührentner bin, jetzt kann ich für Gott arbeiten. Das ist, jetzt kann ich in dem missionieren, jetzt kann ich predigen, jetzt kann ich reisen und kriege mein Geld. Das ist, und so viele Leute trauern und sagen Hartz IV oder Rente oder was es auch ist. Gebrauche die Zeit, die du hast. Das ist Gnadenzeit. Verstehst? Und der ging dann mit seiner Mutti, verstehst du, haben dann in die Höfe gesungen und die Leute haben dann Geld noch runtergeschmissen, dann haben sie noch wissen wir, zuverdient oder fürs Reich Gottes, aber die haben in die Kieze gesungen und Gott gepriesen und evangelisiert und missioniert, da haben sie keine Kirche gebraucht. Weißt du, die Kirche hätte sie vielleicht nicht unterstützt. Und du musst nicht warten auf die Unterstützung von irgendeiner Kirche und einer Organisation. Weißt du, du musst Gott dienen und Freude am Herrn haben. Und die haben da in diese Gehöfte gesungen und die Fenster. Verstehst du, wo haben wir heute noch die Straßensinger? Verstehst du, höchstens da auf dem Alex. Aber die haben in die Gehöfte gesungen, Gott gepriesen und missioniert. Und dann, Leute, Jesus ist gut, Jesus liebt dich. Und dann sind sie wieder weitergezogen, ein paar Zettelchen in den Briefkasten gesteckt. Kauf deine Zeit aus, diene Gott. So, und ich sage dir eines, du kriegst deine Emotionen unter Kontrolle, wenn du Gott dienst. Der Teufel beherrscht dich, wenn du Gott nicht dienst. Da kommen diese Emotionen, erdrücken dich und ziehen dich runter. Aber bediene Gott und du wirst sehen, wie deine Emotionen plötzlich hochkommen. Ja, mach das auch. Das praktiziere ich in meinem Leben grundsätzlich. Wenn ich down bin, wenn ich Depression habe, kommt es auch manchmal vor, dass ich von etwas enttäuscht bin, verbittert bin über etwas, was ich sage, nee, das ist gar nicht gerecht. Ich erlebe Ungerechtigkeit. Und da war so ein Fall, wo ich Ungerechtigkeit erlebt habe, wo mir das zu schaffen gemacht habe. Dann habe ich ein paar Traktate genommen und bin in Rödernallee einfach Traktate verteilt, in Briefkästen gesteckt. Also da muss ich mit Leuten nicht reden, da muss ich mit niemandem beten, da muss ich niemandem was sagen. Ich stecke einfach die Briefkästen und bringe Jesus weiter. Den Namen Gottes weiter. Und da verteile ich. Und dann kommt aus einer Tür eine Frau mit so einem schönen Hund, schwarzen Hund. Kommt raus und ich stehe und gehe gerade auf den Hausgang zu und plötzlich springt der Hund mich an und leckt die Hände. Verstehst du? Ich habe Gänsehaut gekriegt, als der Hund meine Hände geleckt hat. Die Frau zieht, aber der Hund hat nicht aufgehört, denn es war ein ganz kräftiger Hund, ein schöner schwarzer Hund, der hat mir gefallen, den sehe ich heute noch im Geiste. Und der leckt. Dann sagt er, entschuldigen Sie, entschuldigen Sie. Ich sage, brauchen Sie nicht entschuldigen. Plötzlich kam mir ein Bild und die Hunde leckten Lazarus-Hunden. Verstehst du? Und dieser schwarze Hund hat meine Wunden, meine Hände geleckt. Das hat so schön sich angefühlt. Was glaubst du, wie das sich angefühlt hat? Und ich, die ist weitergegangen, hat sich ein paar Mal entschuldigt. Das hat auch mein Hund noch nie so gemacht. Ich habe gesagt, das ist alles okay. Und ich bin fertig gewesen. Ich habe dann keine Traktate mehr verteilt. Denn Gott hat mir inzwischen gedient. Verstehst du? Der Hund war wie ein Engel, hat meine Hände geleckt und ich bin mir vorgekommen wie der Lazarus. Wie der Lazarus. Und ich habe meine Freude am Herrn gehabt und das ist mir nicht mehr, dieses Bild nicht mehr aus dem Sinn gekommen. Gott benutzt, weißt du, Situationen, wo dann Menschen dir dienen und wo die Engel dienen. Ich glaube, bin überzeugt, wenn es schwarzer Hund war, das war ein Engel in dem Moment. Ein verkleideter, vierfüßiger Engel, der einen ermutigt hat, der traurig war. Weißt du, Gott erquickt unsere Seele. Du kannst dich anstrengen, so viel du willst, aber plötzlich kommt dieses Rema-Wort und die Hunde leckten die Wunden des Lazarus. Plötzlich, das bin ich, verstehst du? Ich konnte mich plötzlich identifizieren mit der ganzen Geschichte. Und dann, wenn du das erlebst, wirst du glücklich. Dann sagst du, Herr, ich danke dir, dass du mich nicht übersehen hast, dass du mich doch kennst und dass du mich doch verstehst und dass du doch mit mir mitgehst, wenn ich dich nur habe. Dann wirst du wieder glücklich, kommst wieder auf die Beine und dann bist du lebenssatt. Die Leute, die mit Gott lebten, die haben Höhen und Tiefen gehabt. Denk an Abraham, denk an Isaac, denk an Jakob. Von den allen Leuten, als sie starben, heißt es, sie waren nicht lebensmüde, sie waren lebenssatt. Sie haben alles gehabt, sie haben Gewinn gehabt, sie haben Verlust gehabt, sie sind arm gewesen, sie sind reich geworden, die haben Kämpfe gehabt, die haben Niederlagen gehabt, die haben wieder Siege gehabt. Sie sind lebenssatt. Wenn du alles nur das Gleiche hast in deinem Leben, verstehst du, nur monoton, das ist langweilig, stinklangweilig, da bewegt sich nichts. Sie waren lebenssatt, nicht lebensmüde. Der Teufel wurde zum Teufel als er unzufrieden wurde. Als er unzufrieden wurde. Der Teufel wurde zum Teufel, als er unzufrieden wurde. Weißt du, er war der schönste Engel, der helle Morgenstern. Er war der König im Himmel für all die Engel. Verstehst du? Alle Engel müssen vorbei zum Luzifer und sagen, ja, wir möchten zum Vater, den Vater anbeten. Verstehst du? Die mussten alle vorbei. Der war der schönste Engel, der war der Thronengel. Aber es reichte ihm nicht. Der war nicht zufrieden damit. Jesaja Kapitel 14, Vers 12. Und da ist uns der Fall Luzifers in der Ewigkeit, ja, Milliarden vielleicht davor irgendwo berichtet. Wie bist du vom Himmel herabgefallen, du Morgenstern? Wie bist du zu Boden geschmettert, der du auf die Völker niederstrecktest? Wie bist du da zu Boden geworfen? Und doch, selbst da auf dieser Erde, hattest du in deinem Herzen dir vorgenommen, ich will wieder zum Himmel emporsteigen und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen und mich niederlassen auf dem Götterberg im äußersten Norden. Ich will über die Wolken, in den Wolken gehüllt emporsteigen und den Allerhöchsten gleich sein. Das ist, was der Teufel wollte. Er war unzufrieden. Das ist die Ursünde, Unzufriedenheit. Lass deine Emotionen nicht einfach laufen. Luzifers Sünde war Unzufriedenheit. Er dachte, mir reicht das nicht, was ich habe. Ich will mehr. Das, was der Herrgott hat, das will ich haben. Du solltest zufrieden sein mit dem, was du hast. Klar, sagt er, ich bin zuständig für den Lobpreis und die Anbetung im Himmel, aber ich möchte noch mehr. Und als er das wollte, hat Gott ihn runtergeworfen auf diese Erde. Wir erleben unseren Fall, wenn wir nicht zufrieden sind, wenn wir mehr haben wollen, als es uns zusteht, mehr, als Gott uns gerade im Augenblick gibt. Und Gott weiß, wie viel er uns geben kann, was wir verkraften. Stell dir vor, Gott würde dir irgendetwas geben, was du gar nicht tragen kannst. Da sagst du, was mutest du mir zu, oh lieber Gott? Luzifer sagte, ich bin nicht zufrieden, ich will mehr haben. Bin ich nicht zufrieden? Ich will das, was Gott hat. Ich will selbst Gott sein. Das ist der Beginn des Absturzes. Beginn dieser negativen Emotionen. Das ist, was Neid und Eifersucht auslöst. Ich will so sein wie, nicht der Herrgott, den siehst du natürlich nicht, aber du siehst auf der Erde Menschen, die wie Götter leben. Verstehst du, die alles haben, die alles sind. Verstehst du, da gibt es sogar im Fernsehen noch so Sendungen, da die Schönen und die Reichen, die werden da präsentiert. Weißt du, was für eine Villa die haben, wie viel Boote die haben und so weiter. Da werden die Leute so regelrecht neidisch gemacht. Und du, armer Tropf, sitzt immer in deiner Mansarde. Und du, was hast du vom Leben? Wo kommst du überhaupt hin? Du bist aus Berlin gar nicht rausgekommen, womöglich, verstehst du, oder was auch immer ist. Das ist der Beginn vom Niedergang, verstehst du? Das will ich haben. Und damit versucht er Jesus sogar. Und er zeigt alle Reiche dieser Welt, das alles kannst du haben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Du siehst, er wendet den Trick bei Jesus an. Er will Jesus auch zu Fall bringen. Das alles kannst du haben. Und der Teufel macht diese Geschäfte weiter. Bis heute versucht dich und mich. Und das ist, wo wir unsere Emotionen kontrollieren sollen. Das alles kannst du haben. Da gibt es ganze Konzerne, Amway, amerikanische Topffirma, die Töpfe verkaufen und vieles andere mehr. Amway, weißt du, die Reklame oder die Arbeitsmethode dort bei Amway ist, das alles kannst du haben. Du kannst Auto haben, du kannst Urlaub haben, du kannst Eigentumswohnung haben, du kannst das haben, wenn du bei uns mitarbeitest. Aber was ist das? Nur ein Schneeballprinzip. Und die Leute merken das hinterher. Ich kenne Leute, die haben ganze Garagen voll von Kochtöpfen, Waschmittel und was weiß ich alles noch. Verstehst? Aber der Teufel versucht einfach die Leute so zu verarschen, auf Deutsch gesagt. Verstehst du, dass sie drein draufhalten. Aber Jesus hat gesagt, nein, du sollst Gott allein anbeten und ihm allein dienen. Das ist es. Verstehst? Und das ist, wie man Emotionen unter Kontrolle bekommt. Der Teufel arbeitet an unserem Stolz. Also das wäre doch schön, auf dem Thron zu sitzen, schön einen Cadillac zu fahren oder was weiß ich, Mercedes oder was, ein ganz teures Auto. Das wäre doch toll. Und viele verstehen das nicht, dass die schlimmste Sünde Unzufriedenheit ist. Und der Teufel schürt Unzufriedenheit. In den ganzen Werbesendungen, auch die versteckte Schleichwerbung, verstehst du, da steckt so viel drin. Das könntest du auch sein. Du könntest auch auf dem Thron sitzen. Du könntest auch so viel Geld verdienen. Aber du schuftest dafür Apfel und Ei. Und du kommst gar nicht auf den grünen Zweig. Und der Teufel fängt immer damit an, dir gefällt dein Auto nicht mehr, du siehst der Nachbar neues Auto und dein alter Karren, verstehst du, das passt nicht mehr, deine Kleider sind nichts mehr, verstehst du, sind schon aus dem letzten Jahrhundert. Und andere mögen ihre Ohren nicht, ihre Nase nicht, verstehst du, und alles Mögliche. Andere, denen gefallen ihre Brüste nicht, ihre Haare nicht, ja. Andere sind unzufrieden mit der Gemeinde, andere sind unzufrieden mit dem Pastor, mit den Geschwistern, mit der Arbeit, mit ihrem Chef, wenn ich nur einen anderen Chef hätte. Ja, unzufrieden. Unzufrieden mit dem Partner, unzufrieden mit allem, was du so besitzt. Und dann neidisch auf andere. Ich werde nie vergessen, in Stuttgart, weißt du, da kommt eine Frau zu meiner Frau und sagt, du, weißt du, ich hasse euch eigentlich. Weißt du, ihr habt gesunde Kinder, schöne Kinder und so weiter. Und meine Kinder haben Sommersprossen, was auch so ist. Verstehst du? Und die war so neidisch. Und das ist verkehrt, wenn wir neidisch sind. Gott hat uns auch die Kinder mit Sommersprossen gegeben. Auch die sind schön. Auch das hat seine Schönheit an sich selbst. Die Sommersprossen. Nicht nur die schöne, glatte Haut. Andere sind unzufrieden, bis das alles so, ja, bis Gott eines Tages die Dinge wegnimmt. Oder dass sie weggehen oder vergehen und wir sie verlieren. Und dann merken wir, was wir gehabt haben. Ist es nicht so? Das ist so. Dann merken wir, was wir gehabt haben. Dann merken wir erst, was wir verloren haben, was uns genommen worden ist. Und der erste Schritt zum Glücklichsein ist Harmonie und Zufriedenheit und Dankbarkeit. Der erste Schritt, wie ich meine negativen Gefühle unter Druck halte und niederdrücke. Die vollkommene Zufriedenheit. Herr, ich bin zufrieden. Was ich bin, was ich habe, was ich kann, was ich nicht kann. Soll es auch Gott dankbar sein, dass du nicht alles kannst. Stell dir mal vor, du würdest alles können, da würdest du nur noch ja, Magd und Knecht sein. Machen sie das, mach das, mach das. Sie können alles. Da hast du keine Zeit mehr für dich selbst. Verstehst du? Wenn du viel kannst, am besten, du kannst nichts und du wirst in Ruhe gelassen. Ich sage ein paar Dinge aus Erfahrung. Ich rede aus der Seelsorge hier ein Stück weit, was ich so erlebe. Die folgenden sündhaften Emotionen, die werden in deine Seele geboren, wenn du nicht zufrieden bist. Und zwar Ärger, Zorn, Eifersucht, Neid, Habgier und so weiter. Aber die bringen keine Lösung. Du kannst noch so neidisch, so wütend, so ärgerlich sein. Das bringt dir nicht. Ärger bringt nichts. Das schöne Spiel Mensch, ärgere dich nicht. Verstehst du? Das solltest du viel öfters mit deinen Lieben spielen. Oder mit Leuten, die du nicht magst. Ja, Mensch, ärgere dich nicht. Immer wieder zurückgesetzt und dir kommen vorwärts, aber du musst immer wieder zurückgehen. Wenn du ärgerlich wirst, löst du überhaupt nichts. Im Gegenteil, du schaffst neue Probleme, wenn du ärgerlich wirst. Bekomm deinen Ärger unter deine Füße. Bekomm sie im Griff durch die Gnade Gottes. Der Ärger tut nichts Gutes. Und das ist das Problem für so viele Menschen. Die haben ihre Karriere, ihre alles gemacht, nur weil sie sich irgendwann mal geärgert haben. Und wir haben in der Bibel, die Bibel ist voll von ärgerlichen Menschen, verärgerten Menschen, die das nicht kapiert haben, denen der Gaul durchgegangen ist. Die Bibel ist voll. Moses, verstehst du? Moses, der so viel Ausbildung von Gott bekommen hat, wurde in Weisheit Ägyptens gelehrt, hat dann in der Wüste wunderbare Anleitung Gottes gehabt und jetzt wird er zum Führer des Volkes Gottes und dem geht der Gaul durch. Moses war ein ärgerlicher Mensch. Hat sich sogar sein Heil vermasselt, dass er nicht ins gelobte Land durfte, nur weil er sich geärgert hat, und zwar sich über Menschen geärgert hat. Ärger dich nicht über die Menschen. 2. Mose 32, Vers 15, eine Geschichte. Mose ist auf dem Berg, bekommt von Gott die Gebote, die zwei Tafeln des Zeugnisses in seiner Hand, muss vorstellen, was das ist. Und diese Tafeln waren von beiden Seiten beschrieben. Das war ein Werk Gottes, diese Tafeln. Gott hat mit seinem Finger diese Gebote geschrieben. Stell dir mal vor, wenn du diese Dinge irgendwo ins Museum gebracht hättest, wenn es heute gäbe, verstehst du, da könntest du sagen, das ist die Handschrift Gottes, das ist die Schrift Gottes, das und so weiter. Etwas Kostbares, Einmaliges, Unwiederbringliches und so weiter. Das nimmt der Kerl und zerklopft, anstatt dass er schön hinlegt. Zerklopft vor Wut, vor Zorn. Diese ganzen Tafeln, was wäre gewesen? Denk nur drüber nach, wenn diese Tafeln erhalten worden wären. Stell dir vor, da würde die ganze Welt hinpilgern. Wir wollen sehen die Handschrift Gottes, die Gebote Gottes, das Wort Gottes. Aber was hat er gemacht? Das Wort Gottes zerklopft, zu Scherben, zu Schutt gemacht. Wir haben diese Steintafeln nicht mehr, weil Moses ärgerlich wurde und er sie vernichtet hat, aus Ärger. Des Menschen Zorn tut nichts Gutes. Darum sind auch diese Tafeln uns verloren gegangen. Jetzt muss er nochmals draufgehen, der arme Kerl, und jetzt muss er selber schreiben und gravieren die Worte, die Gott ihm diktiert hat. Und zwar aus Erinnerung. Was wir jetzt in der Bibel haben, die 10 Gebote, ist alles nur aus Erinnerung. Das ist nicht mehr original. Aber wir hätten hier ein Original gehabt und das zerklopfte Kerl, Wort Gottes, machte zunichte. Nicht nur Moses hat sich selbst verloren, sondern die ganzen gläubigen Menschen aller Zeiten, aller Jahrhunderte haben das Wort Gottes verloren, nur weil er sich geärgert hat. Denk drüber nach. 2. Mose 32, da kommt er runter, Vers 17 bis 19, da kommt er runter, da war kein Kriegsgeschrei im Lager, der sagt, was ist das für ein Lärm da? Die singen nicht vom Sieg, singen auch nicht von der Niederlage, da ist so ein Wechselgesang, hi ha ho. Was ist denn das unten im Tal? Und als er zum Lager kam, lesen wir, und das goldene Kalb und den Reigen sah, entbrannte Moses Zorn. Die Menschen tragen Feuer in ihrer Brust. Entbrannte Moses Zorn, so dass er die Tafeln wegwarf und sie unter dem Berg zerschmetterte. Moses wurde zornig, weil das Volk nicht nach seiner Vorstellung lebte, weißt du, die haben ihn nicht erwartet, sondern die haben um das goldene Kalb getanzt. Und bei uns passiert öfters, dass manche Leute nicht nach unserer Vorstellung leben. Und wir werden ärgerlich, spucken aus. Weißt du, er hat nicht gewartet auf Gott. Gott sollte das Volk zurechtweisen und das Volk korrigieren. Aber nein, er denkt, ihr Lumpen, ihr Patzis oder was auch immer ist, verstehst du, zerschmettert. Natürlich können wir zornig sein. Gott hat nichts gegen Zorn. Verstehst du? Aber wir dürfen nicht darüber hinausgehen, dass du traurig bist und so weiter. Moses wurde aber einfach ärgerlich aufgebracht. Ihr Gauner, ihr. Gott hat so viel Gutes an euch getan. Ihr seid nicht dankbar. Er regt sich über andere auf. Und er ist der Schlimmste. Er ist der Schlimmste. Weil das Volk nicht nach seinen Erwartungen gemäßig verhielt. Moses war als gebildeter Ägypter gewohnt, Disziplin und Ordnung, ein Mann, ein Wort. Aber was ist passiert, verstehst du, auf die kann man sich gar nicht verlassen. Und seine ganze ägyptische Erziehung bricht durch. Denkt, ich habe keinen Respekt vor Gott. Und das war tief, dieses ägyptische Denken war so tief in Moses verwurzelt, in seinem Fleisch, dass er die Kontrolle über sich selbst verloren hat. Das ist Ärger. Emotionen, wo man die Kontrolle einfach über sich selbst verliert, dass man so einen Watschen gibt, verstehst du? Weil die Hand ist ausgerutscht. Verstehst du? Das ist so etwas Ähnliches. Geht in dieselbe Richtung. Die Hand ist ausgerutscht. Ich wollte eigentlich, aber da irgendetwas war da drin. Es hat gekribbelt und ich habe zugelangt. Unsere Erziehung kann für uns zum Problem werden. Und deshalb, Gott arbeitet, das ist Heiligung, dass Gott arbeitet, dass Dinge passieren, dass sowas wie bei Moses jetzt passiert, dass er runterkommt, die gehorchen gar nicht, die wollen gar nicht. Also Gott, lieber hüte ich einen Sack Flöhe als dieses Gesindel da unten. Er wird wütend, wird ärgerlich. Und Moses wurde öfters zornig und wütend. Zorn und Ärger war sein Problem. Wir haben 8 Fälle in der Bibel, ich will nicht alle auflisten, aber 8 Fälle, wo über Moses gesagt wird, dass er verärgert war, dass er böse war, dass er zornig war. Wie oft werden wir ärgerlich über andere Menschen, die nicht unseren Erwartungen entsprechen, weißt du, die aus der Reihe fallen und aus der Reihe tanzen. Und du sprichst mit jemand, weißt du, am Telefon und du merkst, der hört mir gar nicht zu. Verstehst, da haben wir schon den Fall, da ist schon los, verstehst, du sprichst oder du redest mit jemandem und er guckt dir nicht in die Augen. Und dann ist schon der Fall los. Und dann sagst du, habe ich das dir nicht erklärt? Begreifst du das nicht? Verstehst du das nicht? Und dann erhebt er den Ton, die Stimme. Der Ärger kocht. Ja, kapierst du nicht, was ich dir gesagt habe? Und dann pustet dich auf. Das ist Ärger. Ärger pustet dich auf. Wir haben eine Erwartung, dass der andere uns zuhören soll. Der soll alles stehen lassen und das muss mir jetzt zuhören. Und das ist genauso, wenn einer zu langsam ist. Mensch, kapierst du nicht, kommst nicht mit. Wenn einer was nicht versteht oder nicht gleich mitkommt und nicht gleich dabei ist und nicht begeistert ist. Solche Situationen, die machen uns ärgerlich. Das ist unser Fleisch. Und dann werden wir sagen, sarkastisch, ärgerlich, ungeduldig, ungehalten. Wenn jemand uns etwas lehrt, und wir erwarten natürlich, dass er sich Zeit für uns nimmt und uns zuhört, aber was macht er? Der macht ganz was anderes. Er verkauft Pferde im Geist oder Autos oder heiratet oder sonst noch was. Und der Ärger entsteht durch Unzufriedenheit. Ärger wird geboren durch Unzufriedenheit. Und wir haben immer dieses Schlüsselwort wie einen roten Faden in dem, was wir auch heute betrachten, Unzufriedenheit. Moses hätte einfach sagen können, ich gehe zurück zu Gott und spreche mal mit ihm. Und ich werde mit ihm mal reden. Was soll ich tun mit diesen Tafeln jetzt? Dieses Volk ist unzuverlässig, unzulänglich. Mit diesem Volk kann ich gar nicht rechnen. Er hätte die Steintafeln auf den Boden hinlegen können, aber nicht zerklopfen. Und sagen, Vater, Gott, was soll ich mit diesem Volk machen? Wie soll ich sie bestrafen? Wie willst du sie bestrafen? Er hätte Gott fragen können. Doch im Zorn schritt er einfach gleich und hat selbst gleich gestraft und gezüchtigt und gleich selbst hier durchgegriffen. Ihr Lumpen, macht! Und das goldene Kalb zermalmt und das kriegt er jetzt als Getränk. Weißt du, und dabei hatte er und das ganze Volk Gottes eine ganze Menge verloren. Er und das ganze Volk Gottes. Und ich sage das ganz bewusst, er und das ganze Volk Gottes. Eine andere Geschichte in der Bibel, der Zorn des Menschen tut nichts Gutes, ist Paulus und Barnabas und dann der Markus, der noch dazwischen da irgendwo reinkommt. In der Apostelgeschichte 15, Vers 36. Weißt du, Gott hat Paulus und Barnabas ausgesondert für den Dienst, ganz besonderen Missionsdienst am Evangelium, das Reich Gottes in diese Welt hinauszutragen. Und das wurde vermasselt. Da sind zwei Brüder, die kamen auseinander. Nach etlichen Tagen aber sprach Paulus zu Barnabas, lasst uns wieder umkehren und nach den Brüdern sehen und so weiter, in allen Städten, wo wir gewesen sind und wo wir den Herrn verkündigt haben, um zu sehen, wie das ist. Barnabas aber wollte auch den Johannes Markus mitnehmen. Paulus aber hielt dafür, dass der, welcher in Pamphylien von ihnen gewichen ist. Nur der Markus ist nicht mitgegangen, weil die Berge zu steil waren, weil der Paulus zu schnell gelaufen ist und was auch immer gewesen ist und so weiter. Und er ist mit uns nicht mitgekommen. Darum entstand eine Verbitterung, so dass die beiden Brüder Barnabas und Paulus sich wegen Markus trennten. Der eine nahm ein Schiff in diese Richtung und der andere nahm sein Schiff in die andere Richtung und fuhren los. Das ist auch geisterfüllte Brüder, erwählt, besonders vom Heiligen Geist berufen. Und Paulus aber, welcher nahm dann Silas zu sich und zog dann unter Gnade Gottes befohlen weiter. Gut, Gott hat es vergeben, die werden bestimmt Buße getan haben. Aber was wäre geworden? Was wäre geworden, wenn die beiden zusammengeblieben wären? Was wäre geworden? Was für eine Mission hätten die tun können? Denk drüber nach. Die beiden waren extra von Gott für diese Arbeit ausgesondert. Aber der Teufel hat fertig gebracht, nur wegen Markus so einen Keil hineinzutreiben. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Als sie aber den Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir aus, Barnabas und Saulus, zu dem Werk, zu dem ich sie berufen habe. Was glaubst du, was da für eine Berufung auf das Werk Gottes war, auf diese beiden Brüder, Saulus und Barnabas, Paulus und Barnabas? Was hätte aus der Mission werden können? Wie viele Menschen hätten gerettet werden? Und wie viele Menschen sind heute in der Hölle, nur weil die zwei sich gezankt haben? Ja, in aller Liebe. Die sind nicht erreicht worden. Einige Türen haben sich nicht geöffnet. Nicht mehr geöffnet. Die eine ist in der Richtung gegangen und die andere in der Richtung. Ja, man erreicht mehr von wegen. Einige Orte sind wahrscheinlich nie besucht worden, die der Heilige Geist wollte, dass sie besucht worden wären. Viele Menschen sind damals nicht erreicht worden mit dem Evangelium. Ja, jeder hat was getan, was er konnte, aber sie waren begrenzt. So viele haben ihre Berufung verloren und dem Reich Gottes geschadet, weil sie sich über etwas aufgeregt haben. Im Kleinen oder Großen spielt keine Rolle. Die haben sich über etwas aufgeregt und sind weggegangen, alles hingeschmissen, einen Weg, anderen Weg gewählt, ausgewandert womöglich, an der Gemeinde sich gesucht. Und die haben letztendlich sich selbst und dem Reich Gottes geschadet, in aller Liebe. Sich selbst und dem Reich Gottes geschadet. Es gibt solche verschlagene Typen, die der Teufel benutzt. Der Teufel versucht da Wein zu bringen. Ich kenne solche Leute. Ich könnte ganze Liederbücher schreiben. Verstehst? Ich kenne solche Leute. Weißt du, die kommen und dann richten sie eine Spaltung an und dann gehen sie weg und dann lassen sie die Leute, die sie mitgenommen haben, auch hängen und gehen in die Welt so, die Welt wieder lieb gewonnen und gehen ihren Weg, interessiert nicht mehr da diese paar Brüder und Schwestern, die sie dann zu den Kopf verdreht haben, wie der Teufel. Ja, viele Menschen sind damals nicht erreicht worden oder irgendwie gestört worden. Ärger ist nicht akzeptabel, ihr Leute. Wenn wir ärgerlich werden, sind unzufrieden mit irgendetwas, dann ist Gott, der Harmonie liebt, nicht mehr in unserem Leben. Da ist Ärger da, da ist Groll da, Bitterkeit da. Es mag dich vielleicht betroffen machen. Manchmal muss man jemanden korrigieren. Weißt du, aber du darfst den Ärger nicht hochkommen lassen. Komm runter, komm runter. Ärger hilft niemand. Ärger baut nicht niemand auf. Ärger baut nicht das Reich Gottes. Ärger, wenn du dich über was ärgerst, ja, der lässt mich nicht zum Wort kommen oder zum Zukommen. Ich denke nur an dieses alte Ehepaar. Verstehst du, dann gehen sie also in die Gehöfte und singen, wie groß ist mein Gott. Kein anderer wie er. Wer teilte die Fluten vom Roten Meer? Und dann preisen sie ihren Gott und rühmen ihn. Weißt du, du musst nicht unbedingt das tun, was die anderen tun. Das ist wieder ein Punkt der Eifersucht, des Neides, des Begehrens, der Begehrlichkeit. Wie reagieren wir, wenn wir unzufrieden sind? Halte deine Emotionen unter Kontrolle. Das nächste Übel, was ich noch ganz schnell streifen möchte, ist Wut. Wie schnell werden wir wütend, wir ärgern uns über etwas und dann kommt die Wut hoch. Ich denke nur an eine Geschichte in der Bibel, 1. Mose 4, Vers 3, Vers 6, das ist Abel und Kain. Eine Geschichte, die wir alle kennen. Der Kain ist neidisch auf dem Abel. Sein Opfer wird angenommen, aber meins nicht. Und da heißt es von Kain, da sprach der Herr zu Kain, warum bist du so zornig und lässt deinen Kopf hängen? Warum bist du so zornig? Ist nicht also, wenn du gut bist, du darfst dein Haupt erheben, aber warum bist du so zornig? Die Sünde liegt vor der Tür. Hier hätte Kain sagen können, Herr, ich brauche Hilfe, ich brauche Seelsorge, ich bin aufgebracht, ich bin wütend. Aber er hat nicht Gott um Hilfe gebeten. Warum bist du so aufgebracht? Warum bist du so zornig? Was stimmt nicht bei dir? Die Sünde lauert auf dich, verstehst du? Wenn du niedergeschlagen bist, wenn du unzufrieden bist, da liegt die Sünde vor der Tür. Da ist noch nichts passiert, aber es wird bald was passieren. Weißt du, es wird was Schlimmes kommen. Und Kain redete mit seinem Bruder. Verstehst du? Er redete mit ihm. Und während er redete, ist ihm der Gaul durchgegangen. Dann nimmt er die Keule und schlägt einen ins Genick. Und weg ist der Mann. Und Gott sagt, bist du aber nicht gut. Wenn du nicht gut bist, wenn du nicht Harmonie in dir hast, dann liegt die Sünde vor der Tür. Bist du nicht gut? Dann wirst du belauert von dem Teufel, von der Sünde, dann wirst du beobachtet, beschattet. Wenn du innerlich nicht in Ordnung bist, wenn du nicht gut bist, dann passiert was Schlimmes, während du noch mit deinem Bruder redest. Die Sünde lauert auf dich, der Ärger, die Probleme, die Krankheit, alles lauert auf dich, alles liegt vor der Tür. Du hast es noch nicht, aber du wirst es kriegen. Weil Kain Gottes Anerkennung nicht bekam, ließ es seine Wut an dem Bruder aus. Weil er Gottes Anerkennung nicht bekam. Und so viele Menschen lassen ihre Wut an ihrem Bruder, an ihre Schwester, an der Gemeinde, an dem Pastor, was weiß ich, an die Gesellschaft, weil sie nicht die Anerkennung von Gott bekommen, was Gott nur geben kann. Das kann nur er geben. Und da brodelt die Wut. Menschenskind. Wir haben vielleicht noch niemand umgebracht. Aber so, bei so vielen brodelt es. Wut führt zu Mord, zur Zerstörung. Weißt du, irgendwann, da betest du lieber Gott, schaff ihn aus dem Weg. Du bringst niemand um, aber du betest, du denkst in diese Richtung. Kain war nicht zufrieden und darum musste sein Bruder sterben. Eine andere Geschichte in der Bibel, Saul, König Saul. 1. Samuel 18, Vers 1 und folgende Verse. Und da, weißt du, wir kennen ja die Geschichte mit David und Goliath, verstehst du? Gott hat Sieg gegeben durch diesen David. David hat die Salbung gehabt. Das hat auch der Saul gemerkt und gespürt. Und dann auch ganz besonders sein Sohn Jonathan. Jonathan war ein ganz lieber Kerl. Und David verbindet sich mit Jonathan, mit seiner Seele, heißt es hier, 1. Samuel 18, Vers 1. Und Jonathan gewann ihn sehr lieb, wie seine eigene Seele. Er gewann ihn sehr lieb. Und Saul nahm das Übel an dem David. Jonathan, merkst du nicht, der will nur unseren Thron haben. Du sollst nicht erben, verstehst du? Du sollst nicht König werden. Da wird Neid und Eifersucht. Und dann passiert, dass er plötzlich merkt, du, mein Sohn, mach deinen Pakt mit dem. Und der muss weg. David muss weg. David muss weg. Saul ist über Jonathan und David so aufgebracht und so erbost über seinen eigenen Sohn und über David. Und was macht er? Weißt du, was sind die Frommen? Mit Gänsefüßchen. Die Frommen. Und ich betone das, die lieben Heilandsleute. Da heißt es 1. Samuel 18, Vers 5 und folgende Verse, da zog David aus und überall, wohin Saul ihn sandte, der war im Dienst des Königs Sauls. Da steht es, Saul hat ihn eingestellt. Er wusste ganz genau, ich hasse ihn, aber der stellt ihn ein, lässt ihn mitarbeiten, lässt ihn an der Front, lässt ihn Kriege führen. Und da heißt es, zog aus und David handelte sehr klug, sodass Saul ihm sogar alle Kriegsknechte anvertraute. Er wurde Kriegsminister oder ja, Militärhauptmann über alle Kriegsknechte. David ist also Kriegsminister und er gefiel dem ganzen Volk wohl und so weiter und auch den Knechten Sauls. Es gefiel, dass David da war und dann plötzlich merkt der Saul, tut die jubeln dem zu und nicht mehr mir. Der ist jetzt Nummer 1 und ich bin Nummer 2 und du siehst, was dann passiert. Und dann haben die Mädels da gesungen, die Frauen, Saul hat 1000 geschlagen und David hat 10.000 geschlagen. Und da steigt dieser Schlager, dieser Hit, was damals da gesungen wurde, das kommt in ihm hoch. Da ergrimmte Saul sehr und das Wort gefiel ihm übel, dass er sprach. Sie haben David, dass David 10.000 geschlagen hat, diese 10.000, der hört nur noch 10.000, verstehst du, nur noch 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Und dann kriegt er so einen Hass, so einen Wider. Und es fehlt nur noch, dann greift er nach dem Königreich. Und da heißt es, und Saul beneidete David um jeden Tag mehr und mehr. Er beneidete ihn. Weißt du, Neid kommt nicht von heute auf morgen. Aber es entsteht, du hast 10.000, 10.000, 10.000, 10.000. Du hast nur noch 10.000. Ja. Jemand verärgert dich, jemand verletzt dich und du beginnst diese Person im Visier zu nehmen. Du ärgerst dich, wirst zornig auf ihn. Und eines Tages explodiert die ganze Geschichte. Und da gibt es nur eines, dass du diesen Zorn abgibst, diese Wut abgibst. Lieber Gott, du hast mich berufen und ich mache, solange ich lebe, mache ich deinen Dienst. Und David war so vernünftig. Er sagt, ich werde den Gesalbten Gottes nicht antasten. Und er hat auch nicht getan. Verstehst du, er hat nicht ihn beseitigt, das sollte Gott tun. Also nicht einfach seine Aktion. Der hätte die Möglichkeit gehabt in der Höhle Adullam. Hätte ihn umbringen können, aber nein, er schneidet nur einen Rockzipfel ab und sagt, wem gehört das? In 1. Samuel 18, Vers 10. Am folgenden Tag kam der böse Geist von Gott über Saul. Komisch, ein böser Geist von Gott kam über Saul. Wenn Gott sich zurückzieht, kommt ein böser Geist über die Menschen. Ein Dämon. Wenn Gott sich zurückzieht, ein böser Geist von Gott über Saul. Auch die Dämonen sind von Gott. Das ist ja Gott gemacht. Die haben sich nur verselbstständigt. Die haben ihren eigenen Weg gesucht. Verstehst du? Auch die Dämonen sind ein Werk Gottes. Glaubt nicht, von nichts kommt nichts. Gott ist der Herr über alles. Er hat es erlaubt. Komm, ich ziehe mich zurück. Der Saul gehorcht mir nicht mehr. Der Saul tut nicht mehr das, was ich ihm geboten habe. Und da spielte David auf seiner Harfe, so wie er täglich zu tun pflegt. Er spielte dem da beim Mittagessen was vor. Und dann nimmt der böse Saul mit diesem bösen Geist seinen Speer und wirft nach ihm zweimal. Und David ist zweimal ausgewichen. Der böse Geist. Weißt du, wenn der Heilige Geist nicht mehr da ist, ist der böse Geist da. Und deshalb, wir haben die Wahl. Den guten Geist oder den bösen Geist. Der dann die Menschen besitzt und kontrolliert. Und David ist gerade mit seinem Leben davongekommen. 1. Samuel 18, Vers 11. Und Saul fürchtete sich jetzt erst recht vor David. Jetzt ist offenbar, jetzt hasst er ihn. Verstehst du, jetzt mag ihn nicht. Und wenn das rauskommt, dass er mit dem Speer nach ihm geworfen hat, wenn die BZ das veröffentlicht, wenn das in den Nachrichten von CNN kommt, verstehst du, wenn das die Welt erfährt, bin ich liquidiert. Jetzt hasst er ihn richtig, denn der Geist war vom Saul gewichen, heißt es ihm. Darum tat ihm Saul von sich und setzte ihn zum Obersten der 10.000. Weißt du, dann denkt, ich muss irgendwie den Mann im Griff kriegen. Der muss mir gehorchen. Typisch für Menschen, von denen der Geist Gottes gewichen ist, ich mache alles, was du sagst. Ich mache alles, was du sagst. Verstehst du, das ist das Typische. Die machen dann alles, was du sagst, aber die sind Sklaven, die sind keine freien Menschen mehr. Und dann klammern sie sich an den Geistgesalbten, weil der kann das, der führt noch das Heer Gottes. Gott gibt ihm Sieg. Vermeide negative Emotionen, ist meine Botschaft. Werde nicht wütend. In Jakobus 1, Vers 20, denn des Menschen Zorn tut nichts, was vor Gott recht ist. Des Menschen Zorn tut nichts, was gut ist. Des Menschen Zorn zerstört. Und die Dämonen lachen und reiben sich die Hände. Und die meisten Christen merken das nicht. Und die denken, ja, das ist, heilig ist der Herr. Und wir müssen die Gerechtigkeit Gottes, die reine Wahrheit oder was auch immer ist, auf den Leuchter stellen. Und dann streiten sich und zanken sich und sind zornig und wütend. Ich bin in Amerika mal in einer Gemeinde gewesen, habe gesagt, ich möchte auch da unten in der Stadt mal ein paar Gemeinden kennenlernen. Nein, sagt er, da unten ist eine große Gemeinde, aber denen hilft der Teufel, die Gemeinde bauen. So als wenn der Teufel helfen würde, Gemeinde bauen, verstehst du? Nein, die mochten diese charismatische Gemeinde, die dort unten war, denen hilft der Teufel, die Gemeinde bauen. Du siehst also, wie die Leute sind. Zerstörung löst kein Problem. Man zerstört sich selbst, wenn man sich ärgert, wenn man alles hinschmeißt. Weißt du, eine Türe schnell zugemacht, bis du sie aufmachst, bis du sie findest, da vergeht sehr viel Zeit. Und da steigt dein Adrenalin, verstehst du, da wirst du grottig, da wirst du grantig, da wirst du grimmig. Weißt du, da wird also viel Energie freigesetzt, die eigentlich zur Ehre Gottes eingesetzt werden sollte. Aber der Zorn, dieser Ärger, dieser Stress, da wird für was weiß ich, für alles Mögliche eingesetzt und einfach, der muss gestürzt, der muss weg, sein Kopf muss her und dann hast du keine Stimme Gottes mehr. Wir müssen wissen und wir müssen lernen, wie bekomme ich meine Emotionen unter Druck. Wenn du Ärger hast, fang an deinen Zorn zu kontrollieren, deinen Ärger, fang an das Haus fünfmal zu putzen. Fünfmal, verstehst du, putz die Fenster, was weiß ich, alles putz, mach 20 Liegestützen. Weißt du, ich möchte dir sagen, tu was Körperliches. Renn einmal um den ganzen Block und du wirst sehen, der Ärger, der Stress vergeht. So schnell wie er gekommen ist. Der Teufel darf keine Angriffsfläche bekommen. Und wenn du arbeitest, wenn du für Gott arbeitest, noch dazu, noch doppelt so viel, noch so viel Segen, weißt du, da gibt es keine Angriffsflächen für den Feind. Ärger und Zorn entstehen, wenn wir nicht zufrieden und glücklich sind. Aber wenn du schnaufst und kommst von deinem Waldlauf und dich selbst anfängst zu lieben, was für dich selber tust, da wird der Zorn nicht mehr gegen andere gerichtet, sondern gegen dich selbst. Ich tue etwas für mich jetzt, für meine Gesundheit, für mein Leben. Und nämlich die Person, auf die du wütend und zornig bist, die hat nichts von deinem Zorn. Verstehst du? Da kannst du fluchen und so weiter. Wenn der richtig zu Gott steht, da kannst du so viel schimpfen wie ein Rohrspatz, das ist vollkommen egal. Also da passiert nichts. Aber du schadest dir selbst. In deinem Stress. Weißt du, geh einfach auf den Grund und sag, warum ärgere ich mich so? Was ist das? Was ist der Grund? Du bist mit etwas nicht zufrieden. Und ich sag dir, woran du nicht zufrieden bist. Du bist nicht zufrieden an deiner Kindheit. Du bist nicht zufrieden an deiner Schulzeit. Du bist nicht zufrieden an deiner Jugendzeit. Und du bist nicht zufrieden über deinen Vater und Mutter. Eines der Gebote, was dir langes Leben gibt. Und ich sprach neulich, dass du 120 Jahre alt werden sollst nach der Bibel. Also das ist das Mögliche, was Gott dir zugetraut hat. Und das Gebot Gottes ist, du sollst Vater und Mutter ehren. Auch, dass du lange lebst im Lande und dir gut gehe. Die zerstörten Beziehungen machen dich wütend. Meine Mutter hat keine Zeit für mich gehabt. Die hat mich im Hort abgegeben oder mir so ein Schlüssel, bin als Schlüsselkind groß geworden. Und du hast deine Eltern, weil sie dir nicht das gegeben haben, was du gerne gehabt hättest. Verstehst du? Das ist ein Problem bei vielen Menschen. Ihre Kindheit. Du ehrst nicht. Weißt du, du sagst, die sind versagert, die haben mir das nicht gegeben, die haben nur geschuftet, nur gespart. Und der Teufel schürt diesen Hass gegen deine Eltern. Du sollst Vater und Mutter ehren. Die haben dich zur Welt gebracht und dann danke Gott dafür. Und du musst dich nicht an deine Eltern klammern, aber du sollst dankbar sein, dass es dich gibt. Ohne deine Eltern gäbe es dich gar nicht. Oder denkst du, du kommst vom Storch oder vom Himmel irgendwo her. Nein, finde deinen Weg zu dir selbst, zu Gott, zu deinen Eltern. Und die meisten Sünden werden in der Kindheit im Babyalter begangen. Die ganzen Flüche, Verdammnisse und diese Verwünschungen. Werde zufrieden. Gott hat mich gewollt, so wie ich bin. Auch wenn ich in einer Familie von Süfkis groß geworden bin. Verstehst du? Von Menschen, die versagt sind, arbeitslos waren. Und ich sage, so viele Kinder wachsen auf in Hartz-IV-Familien, ärmliche Verhältnisse und so weiter. Du musst dir nicht damit abfinden, dass du ärmlich aufgewachsen bist. Gott kann aus deinem Leben etwas machen. Gib dich nicht auf. Und deshalb danke Gott, dass du aufgewachsen bist, dass deine Eltern ständig beim Amt saßen und ständig da um ein paar Groschen bettelten. Danke Gott, dass die gab. Auch wenn es Rabeneltern waren. In aller Liebe. Werde zufrieden mit dem, was du hast, was Gott dir gegeben hat. Weißt du, die Kinder, und ich sage dir eine Wahrheit, die Kinder, die das harte Leben gelernt haben, die sich durchsetzen mussten, die sich behaupten mussten, die um jeden Krümel Brot irgendwo suchen mussten, diese können später sich im Leben durchsetzen. Aber die, die alles so Softies waren, die alles zugeschmissen hat, die man so gefüttert hatte und so weiter, die haben Schwierigkeiten, die werden Schwierigkeiten haben und die werden rauschgiftsüchtig und die werden kriminell und die werden, ja, die erwarten alles. Aber die, die sich durchsetzen mussten, die kämpfen mussten um ihre Existenz, um ihr Überleben, die werden das Leben meistern, die sich durchsetzen müssen. Kleine Leute, in aller Liebe. Weißt du, mein Chef war, wo ich mal zeitlang lernen musste oder gelernt habe, der war klein. Da sagte er, Herr Duttis, Sie wissen nicht, wir als kleine Menschen, wir müssen uns so groß, so durchsetzen gegen die Großen da oben. Der Große da oben, 1,90 Meter große, der kann spielend da runtergucken. Aber wir müssen kämpfen. Und vergessen Sie nicht, wir Menschen sind alle Kämpfer. Und die einen, die Großen, die lassen sich gut gehen. Aber ich muss kämpfen. Ist es nicht so, dass man kämpfen muss, immer wieder? Auch wenn man als der Kleinste hinten beim Sport sich anstellen muss. Ich weiß, wie das ist. Ich war auch nicht immer der Größte. Aber weißt du, da muss man sich durchsetzen. So, sei zufrieden. Werde nicht zornig auf die, die mehr haben als du. Die mehr sind als du, die mehr können als du. Neid und Eifersucht ist eine zerstörerische Kraft im Leben der Menschen. Sie zerstört Freundschaften, zerstört Ehen, zerstört Nationen, Gemeinden, Geschäftsbeziehungen. Das ist Eifersucht und Neid. Also das ist die Wurzel allen Übels, nicht nur Geiz. Eifersucht rächt sich, zerreißt, zersprengt alles, gönnt dem anderen nichts. Ich werde nicht vergessen, ich bin in St. Petersburg, also früher Leningrad, Petersburg, und da ist eine Hundeschau, und da kommen die prominenten Leute mit ihren Hünden und Hündinnen. Da ist eine Frau mit einem weißen Hund, ich weiß nicht, was für eine Sorte das ist, mit einer Schleife im Kopf, in den Haaren und so weiter geht. Und dann sieht sie, da hinten kommt auch eine Frau, die führt auch so einen weißen Hund, und der hat auch eine Schleife im Kopf. Dann sagt sie zu ihrem Hund, komm, da gehen wir nicht hin. Und dann geht sie gleich weg. Verstehst du? Der Hund, dem hat es nichts ausgemacht. Aber der Dame, verstehst du, weil sie neidisch und eifersüchtig war, verstehst du, der hat auch sowas. Da gehen wir nicht hin, wo der da hingeht. obwohl sie sie gar nicht erkannt haben. Der will ich vergessen. Zieh den Hund, und aber der Hund zieht da in die Arena. Der will hin. Aber die Frau, in der sitzt der Teufel drin. Entschuldigung. Eifersucht ist Mangel an Vertrauen. Die Wurzel ist wieder die Unzufriedenheit. Verstehst du? Man ist eifersüchtig, weil man nicht sicher ist mit sich selbst. Wenn du weißt, ich bin fit, ich bin in Form, ich kann es mit Gottes Hilfe, mit Gottes Gnade, weißt du, dann musst du nicht verzweifeln. Eifersucht führt zu Wut und Zorn. Weißt du, das alles greift so ineinander. Eifersucht frisst einen auf. Schlimmer als Krebs. Weißt du, das ist schlimmer als Krebs. Vom Krebs kannst du noch geheilt werden, aber von Eifersucht kannst du kaum geheilt werden, wenn Gott dir nicht Gnade schenkt. Eifersucht verursacht Magengeschwüre, Arthritis, Ekzeme, Haarausfall. All diese Dinge werden verursacht durch Eifersucht. Dann wundert sich, wo sind meine Haare geblieben? Eifersucht ist eine mächtige Kraft. Im Hohen Lied, Kapitel 8, Vers 6 heißt es, das schreibt Salomo, trage mich wie ein Siegelstein an deinem Herzen, wie ein Siegelring an deinem Arm, denn deine Liebe ist stark wie der Tod und Eifersucht hart wie das Totenreich. Eifersucht ist hart wie das Totenreich, da kommt keiner mehr raus. Und ihre Glut ist Feuerglut und eine Flamme des Herrn, aber Eifersucht ist hart wie das Totenreich. Wenn wir Eifersucht freien Lauf lassen, kommen wir nicht mehr zur Ruhe, sind wir nicht mehr zu bändigen. Eifersucht macht uns so zufrieden, unzufrieden, da werden wir getrieben von dunklen, finsteren Mächten. Eine tödliche Krankheit, das ist Eifersucht. Schlimmer als Krebs mit den ganzen Metastasen, was im ganzen Körper streut. Sprüche Kapitel 14, Vers 30. Ein gelassenes Herz, ein Herz in Harmonie, mit Gott in Ordnung, mit Gott in Frieden. Ein gelassenes Herz, das ist das Leibesleben. Also ein ausgeglichenes Herz. Ein beherrschtes Herz, ein glückliches Herz, ein besonnenes Herz, ein liebevolles Herz. Aber Eifersucht frisst die Knochen, ist Knochenfraß. Eifersucht ist Knochenfraß. Wenn Leute Knochenprobleme haben, kommt nur von Eifersucht. Geh mal auf den Grund, wie eifersüchtig sie sind. Geh mal ihre Familiengeschichte durch, blätter mal durch in ihrer Geschichte. Die Knochen. Steht in der Bibel, Gott muss es gewusst haben. Eifersucht ist Knochenfraß. Eifersucht ist Knochenfraß. Das ist dieses Ungetüm, das die Knochen auffrisst. Dass die Knochen bröseln und zerbrechen, platzen, nicht stabil sind. Eifersucht. Eifersucht auf irgendjemanden, auf irgendeinen Mitmenschen. Natürlich, wir sind so fromm. Der Heiland liebt sie alle. Ja, ja, ich liebe sie auch. Aber du bist Eifersucht in deinem Herzen, nachts, auf deinem Bett. Hier sind, und das ist erstaunlich, ist immer wieder Eifersucht, Neid und so weiter, ist immer Knochenfraß. Hat immer mit Knochen, mit Gelenken zu tun, mit Knochenmark. Und gerade im Knochenmark werden die roten und die weißen Blutkörperchen erzeugt. Gerade dort passiert das Leben. Dort kommt das Leben aus diesen Dingen, aus dem Dings. Da kommt unser Immunsystem aus dem Knochenmark. Und Menschen, die eifersüchtig sind, auf wem? Auf den Mann, auf die Ex-Freundin und Freund oder was weiß ich, da gibt es so viel, wo heutzutage die Leute eifersüchtig sind. Da könnte man Bücher schreiben. Eifersüchtig. Und da wird dann das ganze Immunsystem zerstört und die Knochen sind gebrochen. Oder man stolpert und man bricht erst recht. Die Knochen sind sehr brüchig. Neid erzeugt Knochenfraß. Zermalmt deine Gelenke, dein Rückgrat. Diese Dinge müssen bekämpft werden, wenn wir gesund werden wollen. Wenn wir ein langes Leben wollen, brauchen wir gesunde Knochen, einen gesunden Knochenmarkt. Neid ist es, weißt du, sich über andere mies fühlen. Entschuldigung, mies fühlen. Fang einfach zu danken. Zu danken Gott, das was du bist. Und lass dir vom Eifersucht nicht den Tag dir ruinieren und kaputt machen. Fang an, Gott zu danken für das, was du bist, ohne eifersüchtig zu sein. Weißt du, du musst das Zeug loslassen. Lass los, die du gebunden hältst. Danken bringt Zufriedenheit in dir. Jesus wurde von den Juden überliefert aus Neid. Matthäus Kapitel 27, Vers 11. Aus Neid wurde er überliefert, dem Pilatus und den hohen Priestern und so weiter, wurde verklagt aus Neid. Sogar Jesus hat es gelitten, erdulden müssen, ertragen müssen. Pilatus sagt zu Jesus: Hörst du nicht, wie sie dich verklagen? Und was hat Jesus gesagt? Weder Mut noch mehr. Er hat gar nichts gesagt. Als die Hohepriester ihn verklagten, er hat ihnen nichts geantwortet. Wie überwinde ich meinen Neid, meine Eifersucht und all diese Dinge, indem ich schweige, stille bin? Durch stille Sein werden wir stark, sagt uns die Bibel. Hier Pilatus sagt: Ja, sagst du nichts, Jesus? Und er antwortete ihm auch nichts. Nicht ein einziges Wort, so dass der Landpfleger sich verwunderte. Soll ich den freigeben und so soll ich den Barnabas freigeben? Wen soll ich jetzt freigeben? Ist ganz durcheinander, dieser Pilatus. Und er wusste nicht, was er tun sollte. Aber er wusste eines, der hat gemerkt, dieser Pilatus hat gemerkt, die überantworten Jesus aus Neid. Aus Neid. Aus Neid. Jesus starb aus Neid, nicht nur wegen unserer Sünden, sondern aus Neid starb er. Weil er besser war wie die Schriftgelehrten. Und weil die Schriftgelehrten Angst haben, jetzt schwimmen unsere Fälle uns davon. Er war eine Bedrohung für die Geistlichen damals. Und deshalb ließen sie ihn kreuzigen. Beim Paulus ging es auch nicht besser. Auch da, aus Eifersucht, haben die Juden sich gegen ihn verschworen. Der muss weg. Wenn man immer irgendwelche Neidgefühle in sich hat, ist man unzufrieden, ist man unglücklich und die Seele wird krank. Die Seele. All diese Gefühle, Ärger, Zorn, Wut und so weiter, Eifersucht und Neid und Habgier, sind seelische Krankheiten und die müssen vom Heiligen Geist beseitigt werden. Deshalb sagt die Bibel, wir sollen voll Heiligen Geistes werden. In Römer Kapitel 1, weißt du, wir lesen über Römer Kapitel 1, sagen, das sind die Schwulen. Aber wir haben mehr Schwule in der Gemeinde, als wir denken. Geistlich Schwule. Entschuldigung. Weißt du, die sind nicht schwul, aber die haben ein anderes Problem. Die sind voller Neid, Ungerechtigkeit, Habsucht, Bosheit. Hier, Römer 1, Vers 28. Und gleich wie Gott sie, obwohl sie Gott nicht anerkannt haben und Gott nicht würdigten, hat Gott sie dahin gegeben, weil sie ihn nicht würdigten, unwürdigen Sinn zu verüben, was sich nicht ziemt. Und wir denken da, das wären Schwule von wegen. Das sind Menschen, Juden sind es gemeint hier. Leute von Sodom und Gomorra und Leute woanders, auch hier in Berlin. Und sie tun, was sich nicht geziemt. Als solche, die sind voll Ungerechtigkeit, voll Schlechtigkeit, voll Habsucht, voll Bosheit, voll Neid, voll Mordlust, voll Zank, voll Trug, voll Tücke. Vermeide negative Gefühle. Gott gibt dahin. Und das sind die Menschen voll von all diesen Dingen, was ich gesprochen habe. Die haben ihre Gefühle nicht unter Kontrolle. Lass dir nicht gelüsten, deines nächsten Haus und Hof und was weiß ich, was da ist. Habgier ist Unzufriedenheit. Wenn du siehst, dein Nachbar hat ein nagelneues Auto und du sollst da eben, ja, was, du beneidest ihn. Weißt du, ich kann dir sagen, was du tun solltest. Wenn du siehst, dein Nachbar hat ein neues Auto, geh hin und schüttle die Hand und sag, ich gratuliere zu diesem neuen Wagen und ich wünsche ihnen Gottes Segen und dass sie viel Freude an dem Wagen haben. Dann ist der Neid zu Ende, verstehst du? Du musst dem aussprechen. Geh zu deinem Nachbar, auf dem du so neidisch bist. Schüttle ihm die Hand. Und wünsche ihm, dass er viel Freude hat und lange, viele Kilometer fährt. Du sollst also nicht denken, ich fahre die alte Karre und so weiter, weil du denkst, ich fahre dieses alte Auto und so weiter. Und ich konnte mir schon in den letzten 10 Jahren kein Auto mehr leisten, verstehst du? Ich kaufe immer noch vom Schrottplatz die Autos, verstehst du? So, weißt du, vergiss das, gönn dem das. Gönn dem anderen, dass er das neue Auto hat oder dass die Familie glücklich ist. Freue dich mit einem ehrlichen Herzen. Ist so wichtig, mit einem ehrlichen Herzen. Gratuliere diese Menschen mit einem ehrlichen Herzen. Sei nicht verlogen, nicht neidisch, nicht heuchlerisch. Verstehst du? Ich gratuliere, aber hinten hast du schon das Messer in der Hand. Der ältere Bruder war neidisch auf den jüngeren Bruder. Und dem gibst du alles und mir hast nichts gegeben. Neidisch. Noch ganz schnell die Geschichte von Ahab. Weißt du, 1. Könige 21, Vers 7, Vers 1 und bis 7, nur ganz schnell. Weißt du, der will den Weinberg haben von diesem Naboth und will einen Gemüsegarten machen. Und Naboth sagt, ich werde das Erbe meiner Väter nicht verkaufen und nicht hergeben. Und dann legt er sich ins Bett und grollt. Da kommt seine Isebel nach Hause und sagt, Ah, was ist mit dir los? Ja, ich wollte das und das haben und hat mir das nicht gegeben, hat mir widersprochen. So entsteht Neid, Eifersucht und Wut. Und dann sagt die Isabel, leg dich ins Bett, ich werde es für dich machen. Und die geht über Leichen. Wenn Ärger, Wut und Eifersucht, Neid und Habgier über einen kommen, weißt du, dann hast du keinen Frieden. Dann drehst du dich im Bett von der einen Seite auf die andere. Dann wird der Körper krank, kannst das Leben nicht genießen. Und das ist der Grund, warum viele nicht gesund werden. Die können sich nur tot beten. Die werden nicht gesund, wenn sie nicht das Übel aus dem Herzen entfernen und diese sündhaften Emotionen nicht weggeben, ans Kreuz Jesu bringen und weiterhin zornig, wütend, neidisch und was weiß ich bleiben. Aber im Himmel ist kein Platz, bei Gott ist kein Platz dafür. Und wir müssen das begreifen, verstehen. Jakobus schreibt, Kapitel 4, Vers 1 und so weiter, seid nicht begehrlich in euren Lüsten, kämpft nicht, eure Gebete können nicht erhört werden, ihr könnt noch so viel beten, weil ihr frisst es auf, diese Segnungen, die Gott euch gibt, und deshalb gibt Gott euch gar nicht, er wirft die Perlen nicht vor die Säue. Ihr habt bittere Neid, Jakobus 3, Vers 14 und folgende Verse, seid voller Bitterkeit, lügt einander und rühmt euch und so weiter und ihr widersetzt euch der Wahrheit. Und er werft euch Gott, sagt uns die Bibel. Das ist, wie ich meine Emotionen unter Kontrolle bekomme. Und er wirft dich Gott. Und dann kannst du erst dem Teufel widerstehen. Wir müssen uns zuerst Gott unterwerfen. Wie werde ich mit meinen Emotionen fertig? Und er wirft dich Gott. Naht euch zu Gott. Und beachtet diese Reihenfolge. Reinigt eure Hände, ihr Sünder. Und macht eure Herzen keusch, sauber. Und seid nicht mit geteiltem Herzen, seid nicht zerrissen so und so. Nein. Fühlt euer Elend, trauert und heult. Und du solltest über dich selber weinen, nicht über die anderen, über dich selbst. Da ist genug zu klagen. Und dann heißt es weiter, Jakobus 4, Vers 8 bis 10. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. So wird er euch helfen. So wird er euch beistehen. Bist du bereit? Weißt du, es kostet kaum Energie, du brauchst nicht viel Kraft, du musst dich nur vor Gott demütigen, runtersteigen. Raufsteigen ist anstrengend, aber runtersteigen ist leicht. Werde voll der Geistes und du wirst die Werke des Fleisches nicht vollbringen. Diese negativen Emotionen, Stress, Ärger, Wut, Eifersucht und so weiter, die wirst du vermeiden, verhindern, blockieren, gar nicht zulassen und dem Teufel das Handwerk legen. Werde voll Heiligen Geistes. Lass uns aufstehen und lass uns zum Herrn gehen, lass uns beten. Vater, ich danke dir, dass wir zu dir kommen dürfen mit unseren Lasten und mit unseren Belastungen. Und heute haben wir eine ganze Menge von Wut und Ärger und Stress und all diesen Dingen gehört, was der Teufel in unser Leben hineinbringt. Und wir, der Teufel ist raffiniert, so versucht einzufädeln. Aber ich danke dir, dass du uns voll Heiligen Geistes machst, voller Lob, voller Dank, voller Anbetung, voller Stille, voller Ruhe, voller Stärke, Herr, dass wir all diesen Dingen in Kraft widerstehen können. Und das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die da selig macht, die daran glauben und danach leben. Halleluja. Ich darf das Wort Gottes weitergeben und wir möchten in den nächsten Tagen weitermachen. Lebe in Harmonie mit Gott. Herr, wir wollen in Harmonie mit dir leben. Eins sein mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist. Amen.